Hallo und herzlich willkommen aus meinem schweinekalten Keller, in dem ich diese Aufnahme mache. Mein Name ist Kryos, ich bin von Datacrons. Ihr hört den wohl mit Sicherheit Abstand sogar, mit großem Abstand, besten Star Wars Podcast in Deutschland. Ich habe überhaupt... Heute packe ich groß aus. Nein, natürlich nicht.
Ich glaube, in deinem Keller ist es zu kalt.
Ich freue mich wahnsinnig. Ja, mir frieren hier echt die Füße ab. Ich freue mich einfach wahnsinnig auf die Aufnahme. Kryos ist mein Name, habe ich glaube ich schon gesagt. Irm ist auch da.
Auch von Datacrons übrigens, Hallöchen.
Und der Live auch.
Ja, mit irgendwie 30 Grad Unterschied wahrscheinlich zu deinen Räumlichkeiten hier.
Wir sind ja in unterschiedlichen Klimazonen offenbar. Ich schmelze hier.
Ich bin einfach so fucking urlaubsreif.
Ja.
Das wird man heute, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle merken. So eine Mischung aus vollständiger Erschöpfung und purem Wahnsinn.
Ist das schon ein Tipp?
Das weiß ich nicht. Das sagt mir jetzt der Live.
Ich mach die Folge.
Er macht die Folge. Hast du
gehört, er ist urlaubsreif.
Okay.
Da kommt das B-Team zum Einsatz. Alles gut. So.
Geil.
Also, wir haben heute ein Charakter-Spotlight. Und ich sage, es ist ein Held der Klonkriege, beziehungsweise davor noch ein Held der Republik, Held der Rebellion und Held der neuen Republik.
Wow.
Han Solo.
Nee.
Nee, warte mal, kann ja gar nicht sein. Sag nochmal bitte.
Also Held der Republik, Held der Klonkriege, Held der Rebellion und Held der neuen Republik.
Ja, dann kann das auf gar keinen Fall Han Solo
also
sein.
Also jemand, der von den Klonkriegen bis in die neue Rebellion, neue Republik, tätig ist und offenbar keinen krassen Bruch in seiner Reputation erleidet.
Ist das ein Wookie?
Nein, aber es ist kein Mensch.
Ah, okay.
Wenn es jetzt Admiral Akbar ist oder so, dann lache ich mich tot, ey.
Könnte sein, weil der war auch schon in den Klonkriegen aktiv.
Ja, eben.
Oh, es ist Akbar.
Nein. Noch ein Tipp, man versteht ihn nicht.
Ah, man versteht ihn.
Til Schweiger, nein.
Oh, Kinder. Das ist aber ein wichtiger Tipp. Nicht, dass er mir großartig hilft, aber es ist definitiv
ein Tipp. Yen Loop?
Nein. Okay, letzter Tipp, aber dann gibt's keine mehr. Der eigentliche Held der Saga ist bei fast jedem wichtigen Ereignis dabei, ohne den gar nichts geklappt hätte.
HC3PO.
R2D2. Nein, wir machen Charakter-Spotlight zu R2D2.
Ich bin froh, dass es R2 ist, ganz ehrlich. Ich bin nämlich nicht der größte C3PO-Fan.
Ja.
Nein, wie geil.
Dieser kleine Kriegsverbrechen begehende Mülleimer. Diese, wie ich finde, im Englischen würde man sagen sassy bitch. Mhm. Ja. Denn auch wenn wir ihn nicht verstehen, aufgrund der Reaktionen anderer, vor allem C3PO, kommt immer hervor, dass R2-D2 schon ein kleines Pipi-Kaka-Maul hat, hä?
Mhm. Er ist nicht umsonst ausgepiepst.
Pottenmaul.
Zwar ständig, ja.
Ja, krass. R2-D2.
Super.
So.
Hype.
Boah, damit hätte ich nicht gerechnet.
Ja, siehst du.
Das passt mal nicht. Ich bin ja die ganze Zeit hier am Droiden bauen. Ich habe auch den Astromech wieder fit gemacht. Cool. Freue ich mich drauf.
Und man muss auch sagen, er hat die zweite Sprechrolle in Episode 4. Nur C3PO spricht vor ihm.
Oh ja.
Also spricht, ne?
Richtig.
Piept halt rum.
Ja, natürlich. Ein Bibelobiep, aber es ist dennoch, ja.
Jo.
We're doomed ist, glaube ich, der erste Satz, ne?
We're doomed, R2.
Ich glaube, ja.
Wir sind verloren.
Ja. Und dann, was sagst du da? Ja. Und ne, man sieht ja auch, er ist ja, das finde ich übrigens ganz cool gemacht, weil es geht ja erstmal um die Todessternpläne. Und anstatt, dass man da halt einfach, weiß ich, irgendeinen Datenträger oder sowas genommen hat, hat man einen Charakter dazu gebaut. Also sogenannte MacGuffin, wem der Begriff was sagt.
Ja, ist immer so dieses, das ist ein Plot-Device.
Genau, also irgendein Gegenstand, der gesucht wird, der gefunden werden muss, etc., um den sich alles dreht. Und den haben die hier in eine, ja gut, Lebende ist schlecht, aber in einen Charakter gepackt.
Charakter/Kreatur.
Ja. Ja.
Mhm.
So, ist ein Industrial Automaton Astromech-Druide, der
Automaton.
Automaton. Der R2-Serie. Also es gibt noch andere, ne? Bis R9 geht's, glaube ich, soweit ich weiß. Heißt aber nicht, dass jetzt ein R5 technisch höherwertiger ist tatsächlich.
Nee, darf ich das erklären?
Ja, erklär.
Die R1-Reihe ist noch sehr, sehr rudimentär und der wirklich Ausreißer aus dieser Reihe. Wir sehen davon tatsächlich einen in Episode 4. Das ist dieser schwarze Kasten, ja, keine Ahnung. Wir sehen sie auch in Mandalorian, das sind nämlich diese, auf diesem Gefängnisschiff. Da fährt auch einer davon rum.
Ich meine, also
diese großen, massigen Dinger.
Ja, du siehst auch in Wattus Schrottladen siehst du auch einen.
Mhm.
Oh, hätte mich gewundert, wenn nicht, ja.
Die anderen aus der R-Reihe, die haben alle mehr oder minder die Form von Astromektoiden, die wir kennen, mit vielen Variationen. Und tatsächlich ist die R2-Reihe aber mit die am technisch ausgereifteste Version. Die anderen sind eher so die Low-Budget-Version oder hochspezialisiert auf bestimmte Sachen. Die R2-Reihe, das sind so die Allrounder.
Genau, das Schweizer Taschenmesser unter den Druiden. Ich glaube, der R3 ist für administrative Aufgaben gedacht. Der hat auch, glaube ich, einen transparenten Helm, also Kopf. Und die R5 sind halt so die Low-Budget-Version. Ist nicht ganz so gut, ne, aber halt für den Massenmarkt, so für den kleinen Geldbeutel.
Genau, ja.
Ah, interessant. Ich hatte nie wirklich einen Überblick, was die Modelle betrifft. Denn man,
den verschaffe ich dir jetzt.
Man kommt ja schon erstmal in die Versuchung, nach steigender Zahl zu gehen.
Ja, klar. Eine R9, oh, wie hochwertig.
Krass, R9, das ist der neueste. Also, nee.
Aber es ist nicht das iPhone-Prinzip, was wir hier haben. Ich habe gerade noch mal ein Bild reingepostet von den einzelnen Typen, R1 bis R9. Und da siehst du es auch schon, dass die haben große Unterschiede.
Ich meine sogar, R9 schlagt mich nicht, wenn ich falsch liege. Der ist speziell, glaube ich, für einen T-Wing oder sowas hergestellt worden ist, weil dein R2 irgendwie nicht mehr in diesen Socket passt, glaube ich.
Eben, also Kompatibilität ist sicher auch ein Faktor, weil Astromech-Droiden ja einfach mit Fightern und Bombern verwendet werden. Ja.
Genau, und das ist so ein erfolgreiches Modell, diese R2-Reihe, oder generell die Astromechs, dass, wie soll ich sagen, Raumschiffbau etc. so drumrum gebaut haben, dass das Ding auch passt. Ne?
Ja.
Ja, womit kann man es vergleichen eigentlich theoretisch? In unserer realen Welt fällt mir jetzt kein Beispiel ein.
Ich bin auch gerade voll am Suchen.
Mit dem USB-C-Anschluss.
Ja, oder so. Genau.
Scheiße, ja.
Ja. Das ist eine ganz gute Analogie eigentlich, ja.
Willst du, dass dein Produkt zu allem kompatibel ist, dann führst du einfach einen Standard ein. Und es gibt diesen Astromech-Standard einfach. Und damit hat Astromech-Automaton tatsächlich ein Monopol.
Außer du bist ein Arschverein wie Apple und musst vom Gesetzgeber dazu gezwungen werden, USB-C als Standard einzuführen.
Ja. Wie Apple.
Ja, genau.
Es gibt natürlich auch noch andere Astromech-Arten. Über die Zeit hinweg gab es ja auch die T-Serie zum Beispiel und die C1-Serie.
Ja, oder von anderen Herstellern.
Und neuerdings dann auch die BB-Serie, genau.
Auch von anderen Herstellern gab es auch Versuche, aber die haben sich halt nie so krass durchgesetzt wie halt die R2-Einheit.
Ja, sind die erfolgreichsten. Ja. Aber auch die teuersten. Weswegen R2, der war ja auf der, auf dem königlichen Transporter von Amidala.
Da sehen wir ihn zuerst, da taucht er auf. Ja.
Da kann man sich natürlich einen Astromech-Droiden der R2-Serie leisten. Auch wenn natürlich ein paar R5s auch dabei waren.
Das vergisst man manchmal, dass wir ihn zuerst in der Luxuskutsche von der alten Portman sehen, ja?
Genau.
Ja.
Darauf das perfekte Einstieg, weil wir wissen nichts über sein, in Anführungsstrichen, Geburtsdatum, also sein Baudatum, wann er in Betrieb gegangen ist. Aber wir wissen, dass er 32 vor der Schlacht von Yavin auf dem Royal, auf der Royal Kutsche von Amidala war. Und was ganz interessant ist, die königlichen Ingenieure, das Royal Engineer Corps, die waren berühmt dafür, also Einheiten der R-Serie, ob das jetzt R1, R2, R3, R5 ist, von der Stange gekauft zu haben und dann aufzurüsten. Also noch mehr Zeug rein, bessere Prozessoren, was weiß ich, was man da aufmodden kann. Was allerdings dann auch bedeutet hat, dass wenn du einen R2 hast, der einmal nur gemoddet wurde von denen, den kriegst du auf dem Schwarzmarkt für viel, viel Geld dann weg oder halt auf dem sekundären Markt. Das ist also ein Qualitätsmerkmal.
Mhm.
Normale R2-Einheiten, die verfügen schon generell über viele, viele Features. Ja, Sensoren, ein Schweißgerät, Feuerlöscher, Holoprojektor, so ein, nennt sich ScompLink, also so ein Computeranschluss. Den benutzt der R2 ständig, wo er sich dann irgendwelche Computer einsliced, nicht hackt, ne? Heißt ja
Slicer. Ah, das ist sein Slicer-Schraubendreher.
Mhm, genau, ja. Damit kommt er in Dingens rein. Allerdings hat R2 noch ein paar mehr Upgrades bekommen. Zum Beispiel eine Säge, ein Ölinjektor, ein Abschleppseil, Raketendüsen oder was auch immer gerade der Plot erfordert.
Ja, eben. Also er ist ja
das
wirklich...
Das ist ja das Geile, ja.
Was immer du gerade brauchst, der Arzt.
Wenn du so ein Ding mal baust, gerade die R2-Bauer, das ist ein Albtraum. Weil in jeder Filmeinstellung kommt aus den Klappen was anderes raus.
Scheiße, okay.
Und einige Maker haben sich dann überlegt, okay, aber das müssen wir irgendwie erklären. Und haben da so eine Art Revolversystem eingebaut, was diese Arme angeht.
Ich wollte gerade sagen, also ne? Die haben doch sicher ein Röndelchen in dem R2. Mhm. Ja, dass sich da, dass da so etwas rotiert. Und dann das, was du gerade brauchst, fährt raus. So.
Ja. In jedem Astromech ist was anderes drin.
Auch glatt so eine kleine Blaupause reingehauen.
Mhm, die ist schön, ja.
Ja, da gibt's alles mögliche an dem. Eigentlich dürfte das gar nicht alles reinpassen, aber irgendwie passt's.
Ich ja, frag kann mal damit, die R2-Bilder, die kriegen das hin.
Ich kann damit super meinen Frieden machen. Ganz ehrlich.
Das ist einfach Weltraum, Mann, das ist schon okay.
Ja.
So, und zu den Düsen. Bevor die Frage aufkommt, warum benutzt er die zum Beispiel nicht in der Originaltrilogie, wo es bei manchen Gelegenheiten richtig sinnig gewesen wäre, mal irgendwo.
Ja, vielleicht das Upgrade noch nicht gekriegt oder so.
Noch viel besser, der Hersteller von den Dingern, Brooks Propulsion Devices, der wurde nach der Machtergreifung vom Imperium geschlossen. Aus welchen Gründen auch immer, ist nicht irgendwie beschrieben. Das heißt, es gab keine Ersatzteile mehr dafür und die sind irgendwann kaputt gegangen.
Ah, shit, es ist umgekehrt. Ja, er benutzte früh, aber dann danach nicht mehr.
Genau,
und
Prequels
ja,
hat er
die
ja noch und später nicht mehr.
Ja, ja.
Ja, das macht aber Sinn, ja.
Ja, sonst.
Deshalb fliegt er da auch nicht mehr rum und so ein Kram. Mhm. Ne?
Da geht Sprit, Jung.
Die kriegen auch keinen mehr, weißt du?
Ja.
Der ist einfach, ne? Replikator kriegt das nicht hin. Entschuldigung, wieder sinnlos im Weltraum. Ja, das ergibt total Sinn. Logisch, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, weil ich ja sowas nicht versuche zu zerdenken. Aber das ist eine mega gute Erklärung.
Ja, irgendjemand cool, musste ja. Sich das ausgedacht haben, weil die Frage kam halt auf. Moment mal, wäre das nicht richtig gut gewesen in der Originaltrilogie? Ging nicht.
Ging nicht, weil ein böser Zauberer das verhindert hat.
Genau.
Literally.
Ja, tatsächlich, ja.
Ich habe es übrigens vorhin auch ganz gut gesagt, ne? Seine Persönlichkeit kommt recht klar rüber, obwohl man ihn nicht versteht.
Ja.
Er ist ziemlich sarkastisch. Er behält auch vieles für sich, wie wir auch gleich feststellen werden. Also ist kein Snitch, ne? Er verrät nichts.
Ohne Scheiß.
Vor allem nicht von seinen Abenteuern. Er ist eigentlich kein Angeber.
Hey Luke, ich habe mit deinem Vater in den Klonkriegen gedient. Also der Obi-Wan erzählt dir gerade Zeug, aber ich, Alter, ich kann dir was erzählen.
Was erzählt er?
Ah, der Obi-Wan ist tot, der kann dir über die Macht nichts mehr beibringen. Es gibt auch noch die Ahsoka, aber von der erzähle ich dir nichts.
Ja, eben.
Wie was? Vader hat deinen Vater getötet? Was redet der da? Dein Vater ist Vader.
Piep, boop, boop, piep, boop, piep.
Ja. Oder alle tun nur so, als würden sie ihn verstehen. So, ja, piep mal weiter.
Aber es gibt auch einige echt schöne, tragische Szenen. Ich weiß nicht, wie viel du von seiner Geschichte eigentlich erzählst. Aber darf ich schon ein paar Anekdoten zwischen reinhauen oder passt dir das nicht?
Du kannst sie, wenn du weißt, wann die in der Timeline passieren, kannst du die gerne zwischen reingrätschen. Ich habe wirklich jede Menge Heldentaten rausgesucht.
Okay. Okay. Dann muss ich mich beherrschen.
Genau. Es wirkt, wenn du es jetzt so ausgezählt hast, und es ist wirklich nur eine Auswahl, wo er überall dabei ist, dann schlackerst du mit den Ohren, weil das ist der Hauptcharakter, wenn du es genau nimmst. Und warum das so ist, erzähle ich dann später auch nochmal. sein erster Auftritt, ne, von der Timeline her hatten wir auch schon gesagt, er ist auf dem Royal Starship, die Nubian 1 oder wie die heißt, glaube ich.
Ja, Nubian ist auch die Klasse.
Ja, Nubian ist die Klasse. Ja, aber ihr wisst schon, ne, was ich meine, wo da rumgeballert wird und, oh nein, unser Schildgenerator ist am Arsch. Oh, genau. Eine kleine, tapfere R2-Einheit rettet den Tag. Ach, hier nochmal die Düsen-Jets übrigens.
Ich habe einfach noch im Sinn, wie Watto die, die Bauart erkennt und sagt, Nubian, not bad.
Genau dieses. Da rettet er ja schon den Tag, indem er im letzten Moment noch den Schildgenerator repariert. Und das Schöne ist, dann heißt es ja, oh, bringt mir diesen kleinen Druiden, wir möchten ihn ehren.
Ja, genau.
Und das Allerlustigste, und ich habe keine Erklärung dafür gefunden, ist ja nicht die Königin, sondern ein Double von der Königin.
Richtig,
die
ja.
Die ist ja, und dann,
genau, ja.
Ja, hier, Markt oder Zofe oder was ist hier auch, was die zu ihr sagt.
Zofe, ja.
Reinige diesen Druiden, ne?
Ja, genau. Das ist so geil.
Der wurde einfach von der Königin poliert, ey.
Ja. Das, ich weiß nicht, also vielleicht gibt es eine Erklärung, die ich nicht kenne, nicht, noch nicht irgendwo drüber gestolpert bin, aber das fand ich halt auch so geil. Das kann die erledigen.
Wobei, ich, ja, nee, das war sie schon in echt. Manchmal habe ich mir immer überlegt, ne, es gibt vielleicht Szenen, in der sie kein Double einsetzt, aber ich glaube, es kommt schon relativ klar rüber,
ja,
dass es Padme war, die ihn dann poliert hat.
Die hat auch so ein Side-Eye mal kurz, dann guckt sie so rüber und du siehst wirklich, dass es sie ist.
Ja, okay.
Ja, von den Filmen hatte ich ja gesagt, ne, das ist die erste Sprechrolle, wenn du es von der Filme, die rausgekommen sind, Timeline nur beachtest. Und R2-D2 ist auch mit dabei, als Qui-Gon und Padme in Mos Espa nach einem neuen Raumgenerator sich umsehen.
Mhm.
Ja.
Wo er dann auch zum ersten Mal Anakin trifft und auch 3PO kennenlernt. Und da kommt ja schon seine Persönlichkeit als erstes durch, weil, wie was, ich bin nackt, oh mein Gott. Macht sich ja schon
man
direkt.
Man kann meine edelsten Teile sehen.
er macht sich ja schon direkt beim ersten Treffen über 3PO lustig.
Ja, weil der voll der Spaggo-Neurotiker ist einfach. Ja. Und R2 ist eine coole Sau von der Straße irgendwie.
Ja, ja, wobei er ist ja ein Royal so halb, ne? Wo der
ja, aber ich meine von seiner, weißt du, von seiner Attitüde her. Nicht von seinem tatsächlichen Ursprung, sondern wie er sich gibt. Das ist einfach eine coole Sau.
Ja. Er ist auch derjenige, der mit 3PO dann an Anakins Podracer rumschraubt. Ne, das heißt, könntest du auch sehen, ohne den wäre es halt auch nichts geworden mit dem Podrennen, weil das wäre das Ding wieder auseinandergefallen.
Der macht so viel Heavy Lifting, ey. Der macht so viel wichtige Arbeit, der R2.
Also, wie gesagt, wenn du schon einen Mechaniker hast und der ist ja prädestiniert zum Schrauben, warum da 3PO dann mit einem Schraubenschlüssel irgendwo daneben steht und irgendwas macht? Naja, immerhin dafür.
Weil der Anakin zeigen will, dass er auch coole Droiden hat.
Bitte deaktivieren Sie mich nicht, ich bin nützlich. Das finde ich auch so interessant, ne? Anakin baut einen Protokolldruiden, damit der seiner Mutter helfen kann. Und in Episode 4 ist ja hier Onkel Owen. Von wegen, für einen Protokolldruiden haben wir hier draußen keine Verwendung. So.
Ja.
Moment.
Unnützer Shit.
Aber seine Mutter war auch keine Feuchtfarmerin.
Ja, gut.
Ja, komm nicht mit logischen
Erklärungen. Aber er braucht einen Druiden, der Botsche beherrscht. Und das waren ja auch mal Lifehacks.
Stimmt, ja.
Ist was dran.
So, auch in Episode 1, da gibt's ja den Palast in Theed, der dann auch wieder gestürmt wird, ne, von der Königin und ihren treuen Gesellen und natürlich den beiden Jedi, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi. Und da versteckt sich Anakin ja so in so einem Raumjäger. So, hier, bleib da, bleib sitzen, ne, bleib unten.
Bleib in dem Cockpit, sagt Qui-Gon.
Genau.
Ja.
Und so, ja, ich bin ja noch im Cockpit. Und R2 ist ja im Druidenport. Anakin will ja helfen, ich hier drück hier und der ballert ja die Druidikas dann weg mit den Schiffsgeschützen.
So geil.
Ich will nicht sagen, R2 ist das Mastermind hinter der Zerstörung des Druidenkontrollschiffs. Aber es ist schon ziemlich auffällig, dass immer, wenn er irgendwie sagt, oh ja, hier, wie funktioniert das, gerade den richtigen Knopf drückt.
Ja, jetzt mal ernsthaft. Also was ist wahrscheinlicher? Der Bengel, der noch nie von seiner Wüstenmurmel runterkam, ja, obwohl er schon irgendwie Podracer gefahren ist, der auf einmal mit einem fucking Fighter umgeht, oder der Astromech-Droide, der dafür gebaut ist?
Eben, vor allem dieses, oh nein, der also, Autopilot ist aktiviert, ich kann gar nichts machen.
Mhm. Und er so, oh nein, der Autopilot. Mhm. Ach, da gehen wir jetzt mit um.
Und dann, wir fliegen direkt auf das hier auf das große Schiff dazu. Kannst du den Autopiloten deaktivieren, sonst gehen wir alle drauf. Und dann, oh, du hast es geschafft, R2, der Autopilot ist deaktiviert.
Ja, der hat einfach nur seinen fucking Cyberdaumen vom Knopf genommen, der Bastard. Wie geil ist das denn?
Es gibt, ja. gibt einen.
Wenn es überhaupt ein Autopilot war, ja. weißt
du. Ich meine, es gibt Sachen, die sprechen dagegen. Indem er halt irgendwie von wegen, oh, hier will nicht draufgehen, so. Da hat ja R2 äußert ja so Todesangst und wir müssen umdrehen. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich nur pro forma. Auch so.
Jetzt mal ohne Scheiß, ich habe mich das als Kind schon gefragt. Autopilot? Warum sollte ein Autopilot vorprogrammiert sein, der in den Orbit in eine laufende, aktive, neue Schlacht führt?
Ja.
Das war einfach fucking R2.
Ja, ja, oder ein Angriff auf die auf die Handelsföderation war geplant. Aber von wem? Da war ja kein. Nee,
von R2. Das war Kommando. Keine Kommandostruktur. Es gab ja auch keine Miliz.
Die waren belagert, die waren im Arsch.
Ihre Sicherheitskräfte da.
Ja.
Die hatte ihre 2-3 Cops, mehr hatten die ja nicht.
Das ist korrekt.
Und die N1 Starfighter, die sich Naboo jüngst erst angeschafft hat, im Übrigen, einfach nur, um damit zu flexen, tatsächlich.
Ja.
Wird in dem Buch Plagueis ja auch beschrieben. Die waren nicht dafür ausgelegt, in der Raumschlacht zu führen.
Alles klar, nee, dann ist R2 definitiv hier der Autopilot.
Und auch als Anakin da in dem Hangar dann so rumschlittert, oh nein, also wo der Generator auch steht, warum auch immer, da, oh nein, wir müssen die Schilde irgendwie aktivieren, da drückt er auch auf irgendwelchen Knöpfen rum und im passendsten Moment, oh ja, das sind jetzt die Schilde hier, die aktiviert wurden. Also kommt nicht ganz rüber, also du hast schon irgendwie das Gefühl, dass Anakin da irgendwie richtig rumdrückt und R2, oh nein, wir müssen hier raus. Aber also, wenn du es logisch betrachtest, nee, ich glaube R2 war das.
Ja, also wenn die Zufälle sich häufen, wird's halt unzufällig. Mhm.
Er hat immer seine Greifer irgendwo im Spiel. Und er war auch bei einem ganz wichtigen, traurigen Ereignis dabei. Bild kommt in 3, 2, 1. Ich habe so viele Bilder für die Folge. Genau, beim Begräbnis von Qui-Gon Jinn ist er auch dabei.
Ja.
Oh ja.
So.
Wer ist denn der Typ nochmal?
Das ist der Pilot von dem N1.
Rick Olier.
Ja, okay. Aha.
Der Anakin alles übers Fliegen beibringt.
Ah.
Na, das wird ja auch schön gezeigt, wo sie nach Coruscant fliegen und er ihm zeigt, wie man so ein Raumschiff eigentlich fliegt.
Stimmt, genau, ja.
So, nach den Ereignissen in Episode 1, da ist ja noch ein Zeitsprung dazwischen bis zu Episode 2, ist er in den nächsten 10 Jahren noch Königin Amidalas Diensten und er begleitet sie auch dann als Senatorin, ne, als sie dann Senatorin ist, von Naboo nach Coruscant, wo ja auch dieser Anschlag dann stattfindet und ihr Double dabei drauf geht auf dieser Plattform, wo diese Bombe explodiert.
Ja.
Und sie ist ja dann mit einem Raumjäger angekommen und hat R2 dann auch im Schlepptau. Sonst wäre der dabei draufgegangen. Was ein Glück, ne?
Und er ist auch beim zweiten Anschlagsversuch im Raum. Zufall?
Ja. er ist tatsächlich dafür abgestellt, irgendwie nur Gefahren zu scannen und übersieht das. Wahrscheinlich war der beste Wingman für Anakin so.
Ja, definitiv. Ja, der Bengel spürt das schon. Also, ist ja machtsensitiv. Der soll die mal dramatisch retten. Das kommt sicher gut.
Das sind ja kleine Würmchen, die sind eklig, aber ja, die sind doch garantiert nicht giftig. So, und später auf Geonosis, da widersetzt er sich ja auch dem Befehl, beim Schiff zu warten. Ja, R2 warte hier. Und die sind ja in dieser Druidenfabrik dann plötzlich. Also 3PO und R2.
Mhm.
Und da passieren ja auch wieder Shenanigans.
Ja.
Ja, da rettet der Padme zum Beispiel, rettet der Padme, indem er die, indem er das Zeug da deaktiviert. Mhm.
Genau, also da ist ja
die Schmelztiegel.
So, Schmelztiegel. Jetzt komm ich drauf. Genau, also das ist also eine Szene, die finde ich ein bisschen wacky. Das ist wie in so einem Takeshis Castle, ne?
Wo ja, dann irgendwie tatsächlich.
So drunter ja, ducken, stimmt. Hier drüber springen, da ausweichen und er hackt
es dann ist ja auch ein bisschen wie so ein PlayStation 1 Jump'n'Run.
Ja.
Crash Bandicoot. Crash Bandicoot Star Wars Edition, ja.
Ja. Und das,
oh ja, das stimmt, ja.
Das habe ich selber gerade hack gesagt, aber er sliced sich ja in ein Computerterminal und im letzten Moment rettet dann ja auch nochmal Padme. Und in der Arena, wo dann 3PO ja auf dem Körper von so einem B1-Kampfdruiden ist, da jo. Rettet er ihn ja auch im Endeffekt und bastelt ihn ja wieder zusammen.
Sterbt, ihr räudigen Jedi. Oh, was sag ich denn da? Das ist so großartig.
Wobei ich mich frage, wie der Körper da autonom ist, wenn da doch eigentlich irgendwie alles im Kopf sein sollte.
Ach, weißt du, ja. Dass du passt dich einfach den Leuten um dich rum an, weißt du? Keine Ahnung. Das ist bei Droiden, habe ich das nie so hundertprozentig verstanden. Ich frage mich immer, wie der Kopf autonom funktionieren kann. Ist da ein Generator drin oder was geht
das
da ab?
Das kann von Modell zu Modell, von Schaltkreis zu Schaltkreis unterschiedlich sein. Da würde ich jetzt wirklich nicht zu viel reindenken.
Ja, eben, da mache ich mir nicht zu viele Gedanken.
An den Blechbuben wird auch immer voll rumcustomized und gebastelt und gemacht. Und C-3PO ist von einem, keine Ahnung, 7-8-Jährigen zusammengekleistert worden. Also, jo.
Ich könnte mir schon vorstellen, weil die B1-Kampfdroiden, die hatten ja früher auf dem Rücken diese großen Antennen auch, weil die über die Droiden-Kontrollschiffe kontrolliert wurden.
Warum soll die Steuerungseinheit nicht da drin sein, in dem Rucksack da?
Eben, ich könnte mir vorstellen, dass ihr Droidengehirn gar nicht zwangsläufig zum größten Teil in dem Kopf, in diesem winzigen, fragilen Kopf, den die haben.
Ja, ich würde es da auch nicht verorten, wenn ich das designen würde, weil selbst Tiere würden das zum Ziel nehmen.
So, und dann hast du nämlich den Fall, dass du den Körper hast, der eventuell über eine eigene Prozessoreinheit verfügt, die dann mit der in C-3PO's Kopf eben konkurriert.
Oh, ja.
Und dass dann einzelne Tauziehen. Programme überschwappen können.
Genau, das kommt, ja, das kommt genauso rüber für mich. Das ist auch exakt ja, genau. Mein Gedanke. Da ist einfach so Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist da am Abgehen.
Ja,
ja.
Genau. Die Firewall schafft es nicht immer so. Ne? Also es
ja,
sind
genau.
Zwei konkurrierende Systeme, die gerade gegeneinander kämpfen.
Richtig, ja.
Gute Erklärung, ja. So, und R2 war dann auch hier noch in den Diensten von Padme Amidala und 3PO dann übrigens auch, obwohl Anakin hat ihn ja gebaut, aber 3PO wurde dann als Hochzeitsgeschenk an Amidala verschenkt.
Außerdem darf er ja, glaube ich, keinen Besitz haben, ne? In dem Sinne.
Als Jedi?
Ja.
Ja.
Ja, wobei, ja,
bei Mace Windu hat,
Starfighter.
Ich wollte gerade sagen, Mace Windu hat ja auch dann, und R2 wird ja dann auch später, gehört ja dann auch ja. Später zu Anakin. Mace Windu hat auch einen R-Droiden.
Ja, und Obi-Wan ja auch eine R4-Einheit mit einem R2-Kopf.
Also, da ist halt die Frage, fängt das an bei Landbesitz, ja? Oder bei, keine Ahnung, 5 Pfennig für einen Kaugummi? Ja, also eben, da gibt es sicher irgendwo eine Grenze.
Ja.
Oder vielleicht alles, was nicht.
Ja, alles klar, okay. Da müssen wir uns jetzt nicht reinsteigern. Ja. Ne? Das kam mir nur mal eben so. Ja, es war ein Hochzeitsgeschenk für Amidala.
Vielleicht ja auch, um da nochmal das aufzugreifen, Dinge, die kein Werkzeug sind.
Hm.
Oder Kleidung oder sonst wie.
Und dann hat C3PO seinen Swag gekriegt.
Sein Swag. Er wurde hier aufpoliert und zum Golden Boy. So was Anakin.
Damit er im Senat gut aussieht.
Ja, ja kannst du ja nicht mit so einem. Du siehst ja, wie der in Episode 2 aussieht, der so komplett so.
Ja, stell dir vor, so läuft er über die Dinnerparty von den Senatoren, weißt du?
So voll abgeschranzt.
Ich würde nicht sagen, er ist irgendwie dreckig oder so, aber er ist ja wirklich so matt.
Der ist rostig. Ja. Der ist rostig, der hat überall. Also die ganze Hülle ist vollkommen abgeranzt, ja. Also das ist schon, so kannst du den nicht auf Coruscant rumführen, ja. Vielleicht auf den unteren Decks, aber nicht oben.
Als Anakin dann zum Jedi-Ritter ernannt wird, also zum Jedi-Ritter wird, da schenkt der Padme noch sein...
Geschlagen.
Ah, danke, zum Ritter
geschlagen. Jedi-Ritter geschlagen.
Das Wort habe ich gesucht, danke. Da schenkt der Padme auch noch seinen Padawan-Zopf, was wahrscheinlich symbolisch irgendwie für einen Jedi wahrscheinlich toll ist, für eine Senatorin eher so, okay, creepy.
Das ist wie wenn du dir das erste Mal die langen Haare abschneidest, weißt du, den Zopf hat ja jeder von uns bestimmt noch.
Ja.
Und den schenkst du so deiner Angebeteten, das ist ein bisschen weird.
Ja, vor allem ist es ein creepy Signal von wegen so, ich bin jetzt ein großer Junge.
Ja.
Ich darf dir jetzt in die Hose gehen, wenn du willst.
So, was Amidala dann macht, hey, ich habe hier eine R2-Einheit, danke für deinen Zopf, nimm den Druiden. Ich weiß nicht, ob das so gleichwertig ist, aber ich würde mich als R2 würde ich mir...
Anakin hat eine R2-Einheit für seinen Padawan-Zopf gekriegt.
Als R2 wäre ich gekränkt, gegen einen Zopf eingetauscht worden zu sein. Ja.
Das ist die Art of the Deal, ey. Ohne Scheiß.
So ein bisschen Kreatin, weißt du? Keratin ist es, glaube ich.
Keratin, ja.
So einen Sinn.
Oh, es wird wieder Korrekturnagel. Nur wegen so Bullshit, weißt du? 100 pro. Das ist gar kein Keratin. Egal.
Als dann die Klonkriege losgehen, hat Anakin R2 mit allerlei mit allen taktischen Daten gefüttert, die er bekommen konnte. Und hat auch R2s Speicher nie gelöscht. Da fängt es schon an. Sollte man regelmäßig machen. Nicht nur wegen sowas, sondern weil die Persönlichkeit ja auch irgendwann mal voll ist und die Druiden, deren Speicher nicht gelöscht wird, die werden irgendwann exzentrisch.
Ja, genau.
Ja.
Trifft auf R2.
Und da merkst du schon, dass Anakin nicht loslassen kann.
Ja.
An der Stelle schon. Er schafft es nicht mal bei dem Druiden.
Ist auch, also Weichei eigentlich.
Nicht nur, dass er Bindung zu Lebewesen nicht haben soll, Bindungen zu Nicht-Lebewesen oder nicht-organischen Lebewesen hat er halt dann auch.
Was ein Glück, dass er nur begrenzt Besitz haben darf. Der wäre voll der Messi, ey. Der könnte nichts wegschmeißen.
Ja, also ich bin ja gerade durch die Jedi-Padawan-Reihe durchgerusht. Das ist auch so, als dann Geschichten hast, wo dann schon Obi-Wan der Meister ist und den jungen Anakin von 8, 9, 10 Jahren unter sich hat. Da kommt Anakin halt auch schon so rüber mit, ich mit den anderen Kindern mache ich irgendwie nicht so viel, die sind komisch, ich bin hier lieber am Basteln und hat irgendwie auch lauter Druidenteile bei sich in Zimmerchen rumfahren.
Mm.
Ne?
Foreshadowing. Später selber fast ein Druide.
So, aber das mit allerlei taktischen Daten füttern, ich weiß nicht, ob er natürlich da so groß Zugriff drauf hat, ich nehme es schon an. Und ich habe extra Memes gebastelt übrigens. You know, I'm something of a tactician myself. Kann natürlich sein, dass wenn er auf diese Daten Zugriff hat, auf irgendwelche Militärtaktiken, Standorte etc., dass er schon weiß, was zu tun ist. Und das vielleicht noch besser auswerten kann als irgendein Mensch oder ein Alien. Wozu er dann auch natürlich ein freundschaftliches Verhältnis hatte, war Anakins Padawan, Ahsoka. Und er war auch die ganzen Klonkriege über eigentlich immer an Anakins Seite.
Ja, es gibt sogar ein paar Folgen oder ein Folgenkonglomerat, wo es darum geht, dass R2 ja verloren geht. Er schwebt irgendwo im All rum und die finden den einfach nicht mehr wieder.
Da bin ich gerade.
Und Anakin kann sich da nicht lösen, das spoilere ich dich jetzt nicht. Ne? Ja,
aber
Spoiler-Alarm, er findet ihn wieder.
Ja, oh nein, das ist gedacht. Ja, und er macht einen riesen Derby wegen, der Ersatzdroide ist nicht wie R2. Und die Ahsoka so, gib dem Neuen mal eine Chance. Nein, der verkackt ständig nur, ich will meinen R2 wieder. Mi.
Ja, dann genießt die Folgen noch.
Ja, also wollte ich gerade tatsächlich genau da drauf hin. Du meinst, als Anakins Schiff bei der Jagd nach Grievous von Trümmern getroffen wird?
Ja.
Genau. Und Anakin wird ja außer Gefecht gesetzt, wird dann ja von Rex gerettet. Also der Klon, nicht der Dino. Und R2 ist ja erstmal missing in action.
Ja.
So, Anakin will natürlich nicht aufgeben, hat er ja gesagt, eine Bindung und sowas. Und er ist unersetzbar. Und es sind übrigens ganz viele taktische Daten drauf, die eigentlich schon gelöscht sein sollten. Aber
ja, stimmt. Richtig.
Aber er ist voll der gute Freund. Außerdem war es ein Geschenk von meiner Senatorin.
Ey, R2 hat einfach die fucking Browser-History von Anakin gespeichert, deswegen muss er den wiederholen, Mann. Ich verstehe den Bruder. Okay, ich nehme alles zurück.
Jo, und R2 wurde natürlich mittlerweile von einem Schrottsammler, also von einem Scavenger, ich finde, da gibt es keine gute deutsche Übersetzung.
Ne? Ja, Plünderer halt.
Plünderer, ne? Aasgeier, ne? Also ein Trandoshama namens Garnacht. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist der hässliche Dude. Von dem wird er geborgen und der vermutet ja tatsächlich richtig, hey, diese R2-Einheit, die könnte ja über republikanische Militäroperationen total wichtige Sachen drauf haben im Speicher.
Ja.
Kontaktiert dann Grievous, so, hey, wie schaut's aus? Ich habe da eine R2-Einheit. Und R2 versucht natürlich permanent zu entkommen, wie es natürlich so sein sollte. Und schafft es dann sogar, ein Notsignal abzusetzen und Anakin aufmerksam zu machen. Hey, ich bin hier, rette mich. Und da wird der R2 schon mal auseinandergebastelt.
Boah, das ist Body-Horror pur, Mann.
Ja, und dann, oh, da sind ja tatsächlich wichtige Daten drin. Und da will er von Grievous mehr Geld haben.
Richtig, er will nachschachern und Grievous so, alter, chill.
Ja, er wird ja gekillt. Ne? So, den Magnaguts von Grievous, den wird ja befohlen, den wieder zusammenzusetzen und ne, an einen wichtigen Ort zu verbringen. Ja, natürlich wird er gerettet von Anakin, wie soll es so sein? Und der Speicher wird trotzdem nicht gelöscht. Ah, wie groß ist die Chance, dass das zweimal passiert, ne? Also spätestens seit ich mal gesagt, okay, diese taktischen Daten, die hauen wir vielleicht mal wieder runter. Und der Druide, der R2 ja in der Abwesenheit ersetzt hat, R3-S6, der stellt sich als Separatistenspion heraus. Kleiner Spoiler.
Und großer Spoiler.
Muss der so sein.
Und der battelt sich ja dann auch mit R2.
Aber war, glaube ich, eine R4-Einheit, ne?
Ich habe hier R3-S6.
Astromech. Duell?
genau, ja.
Krüppelkeile!
Ja, die battlen sich geil richtig. Ist das? Also die sind ja auf so einem Catwalk irgendwie draußen.
Ja, ja, damit es dramatisch ist.
Und die geben sich's dann voll und versuchen sich da gegenseitig runterzuschubsen und alles. Ja, auf Malastair, das hatten wir auch schon mal in einer Folge Wilde Galaxie. Erinnerst du dich noch an das Zillow-Biest?
Ja,
ja, klar. Dieses Riesenviech, was eigentlich schon als ausgestorben gilt, was die dann ja durch die Kampfhandlungen da wiedererwecken oder aufwecken. Da rettet R2 Anakin ja auch wieder mit seinen Düsen. Also Anakin flüchtet ja auf R2 als Reitgefährt durch die Lüfte.
Das ist auch weird, hey. Was wird Anakin wiegen mit seinem Robo-Arm? 80, 90 Kilo bestimmt. Und hebt die mal.
Ja, aber damals gab es halt noch.
Fliegt der mit dem immer noch.
Verdammt,
ne?
Gute Sprit, Jung.
Ja.
Methyl, Mann.
Also wahrscheinlich sind deshalb die Dinger irgendwann kaputt gegangen, so überbeansprucht. Oh, geht gar nicht.
Ja.
So. Ja, du kannst halt einfach nicht Wodka in den Tank schütten und dieselbe Leistung erwarten. Deswegen bist du auf diesen einen Hersteller angewiesen, der vom Imperium geschnatzt wurde. Also es ergibt viel mehr Sinn durch diese Szene.
Ja, wahrscheinlich irgendwie Anakin wird zu Darth Vader. Oh ja, das ist eine Riesengefahr. Wir müssen den Hersteller hier schließen, bevor er durch die Gegend düst. Ich weiß, wozu er fähig ist. Und was, ich weiß nicht, Gundax, hatten wir die schon in Wilde Galaxie? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay. Mm-mm. Ich muss trotzdem gerade spoilern, weil auf dem Planeten Vankor behauptet sich R2 auch gegen ein Gundark. Sieht ja, ist nicht gerade klein, das Viech. Und dem spritzt er auch Öl ins Gesicht und weg hier.
Wie so ein Tintenfisch.
So, was auch richtig geil war, R2 war auch Mitglied einer Spezialeinheit.
Na klar.
Dem sogenannten D-Squad.
Ich sehe ihn gerade, wie ihn die nackte... Droid Squad. Ich sehe gerade, wie er seinen Ausweis zeigt, wie ihn die nackte Kanone. R2-D2, Spezialeinheit.
Auch gut, bestehend aus Und raten mal, welcher Druide das ist. Cutie Katie.
Oh, das ist garantiert der Rosane ganz rechts.
Yes. Dann gibt's noch U9C4, M5BZ. Und ganz links in dem Bild ist ja der Pit-Droid. Das ist der Corporal WAC-47.
Okay.
Und ganz vorne dran siehst du auch noch einen Alien. Das ist der Colonel Mibor Gascon oder Gascon, wie man es aussprechen möchte. Der führt das ganze Ding an. Die hatten die Mission, so ein Verschlüsselungsmodul, also ein Enigma, wir kennen es vielleicht aus der Weltkriegsgeschichte, ja. Von einem Raumschiff zu stehlen. Und dabei decken die halt einen Plot auf, dass die Separatisten das Schiff vollgepackt haben mit hochexplosivem Treibstoff, um damit eine Raumstation zu vernichten. Und sie das Ding halt zur Explosion bringen. Ja, R2 schafft es mal wieder, den Tag zu retten. Und schafft es halt, die Explosion verfrüht herbeizuführen, damit die keinen Schaden anrichtet. Und geht dabei selber fast drauf und wird dann auch wieder von Anakin aus den Trümmern gerettet und repariert. Das heißt, die retten sich immer so gegenseitig den Hintern. So, was auch ist natürlich, er begleitet ja Anakin nach Mustafa, wo er schon eigentlich Darth Vader ist.
Mhm. Ja.
Und ne, hier, warte beim Schiff.
Bevor das passiert, da will ich jetzt eingrätschen, genau. Bevor das passiert, gibt es ja diese Szene, wo er sich nochmal von Padme verabschiedet und sagt, wo er hinfliegt. Mhm. Nämlich nach Mustafa. Das war nämlich kurz, nachdem er den Jedi-Tempel ausgeräumt hat.
Ausgeräumt.
Mit der 501. Genau das ist passiert. Und da gibt es im Buch eine coole Szene. Im Film sehen wir auch nur, wie C-3PO R2 irgendwie fragt, was eigentlich abgeht, ne? Und R2 nur macht. Und dann geht die Szene wieder weiter zu den Protagonisten. Aber im Buch wird das ein bisschen weiter aufgeschlüsselt. Und da sagt R2 sowas, also es wird zumindest so gesagt, ne? Sowas wie, ich weiß nicht, was los ist, Anakin redet nicht mehr mit mir.
Oh.
Also er ist ja schon fix und alle und weiß eigentlich gar nicht mehr, was abgeht, weil Anakin nicht mehr mit ihm redet und ihn völlig ausgrenzt aus der Geschichte und R2 das C-3PO so auch gar nicht mehr sagen kann und die Stimmung ist da richtig blöd. R2 macht auch keine Witze. Und ja, dann fliegen sie ja nach Mustafa, ne? Mhm. Und Anakin sagt R2 auch, er soll am Schiff bleiben. Ne?
Ja.
Macht er dann auch. Das macht er danach nie wieder.
Ja, das, worauf wollte ich gerade hinaus. Luke sagt auf Dagobah auch, hier warte beim Schiff und R2 macht's halt nicht.
Na, er nie beim Schiff. Ich kenne euren Clan. Das kommt nicht gut.
Na, letztes Mal.
Einmal beim Schiff gewartet, weißt du,
da war. Einmal habe ich schon dir gemacht. Nee.
Das bringt nur Unglück, wenn ich nicht dabei bin. Der hat es wahrscheinlich geschafft, hier Anakin wieder auf die helle Seite zu ziehen, wenn er dabei gewesen wäre. Und dann schnetzelt ja erstmal Anakin diese gesamte Führungsriege der Separatisten durcheinander. Ne? Geht ja jeder Einzelne drauf. Geht erstmal die Türen zu. Fertig ist.
Ja, stimmt. Der räumt auf, ja.
Ne, und der geht ja dann, ja, nachdem die niedergemetzelt worden sind, sage ich es mal, wie es ist, und Obi-Wan dann Anakin ein bisschen bei seiner Diät geholfen hat, also hat jede Menge Gewicht dann verloren. Und wird auch ein bisschen knuspriger als sonst. Da geht er dann ja mit Obi-Wan und so weiter mit. Also bleibt ja nicht auf Mustafa, logischerweise. Fast.
Wobei ich mir ehrlich denke, dass R2 das bereut.
Ja.
Dass er nicht bei Anakin geblieben ist. Trotz allem.
Wo ist Anakin? Der wartet hier schon beim Schiff. Komm mit, R2. Okay.
Ah, shit.
Ja, ich glaube, das hat ihm auch so ein wahrscheinlich hat er seitdem nicht mehr geredet.
Irgendwann hat R2 das ja gecheckt, was auf Mustafa passiert ist. Ja? Weil er wusste ja schon, dass Anakin Darth Vader ist. Und dass er damals dann nicht bei ihm geblieben ist. Ne? Er hat wahrscheinlich gedacht, Anakin ist tot. Beziehungsweise Darth Vader in dem Sinne ist tot. Hat ja Obi-Wan auch gedacht. Ja? Mhm. Deshalb gab es ja keinen Grund, da zu bleiben. Aber ich denke, das wird dem Blecheimer ordentlich zugesetzt haben, dass er nicht nach ihm gesucht hat.
Wahrscheinlich so, büp, büp, büp. Anakin, du beschreitest einen Pfad, auf dem ich dir nicht folgen kann. Meine Düsen sind kaputt. Ja.
Mega tragische Szene. Egal aus wessen Perspektive man die jetzt.
Nee, alle verlieren. Alle sind scheiße drauf.
Ja. Die Prequels sind ja eine griechische Tragödie.
Ja.
Da passt das schon, ne? Das
ist so mega genial, ey. Aber dann geht R2 mit Obi-Wan mit.
Ja.
So, und jetzt sind wir nach Episode 3 und vor Episode 4. Und da geschieht Plot, wie zum Beispiel in der Obi-Wan-Show, die ich kürzlich mir kredenzt habe. Oh, Leute. Also, sehr unterhaltsam.
Fand ich auch, ja.
Auch die Kloppereien, also die Lichtschwertkämpfe sind ja mal gestört geil. Also, neues Niveau einfach erreicht.
Auch das Rückduell zwischen Obi-Wan und Anakin.
Ja, eben, Gold. Vor allem. Ja, also, ja. Ganz, ganz geil.
Das wäre schon Richtung Ende der Folge. Da geht es ja um den Kanon-Check. Aber wir sind ja jetzt noch im Expanded Universe und in den Filmen.
Ja, genau. Ich will einfach wissen, ab wann R2 Obi-Wan verlässt. Denn der chillt ja auf Tatooine.
In Episode 3 noch. Also er geht über er gibt sie über zu Bail Organa.
Bail Organa, genau.
Und der überstellt ihn Captain Antilles.
Ah.
Auf der Tantive 4, dem Schiff, das wir in Episode 4 am Anfang sehen.
Ah, das ist
eine
okay.
Der, glaube ich, sogar eine der letzten Szenen, glaube ich sogar. Ne, wo dann Yoda...
Und löscht den Speicher des Protokolls durch ihn.
Das ist auch
geil. Stimmt.
R2.
Wie man es mit Piepsern hinkriegt, dann zu lachen. Ja. Also, deine Persönlichkeit wird ausgelöscht.
Mal wieder. Ist ja auch nicht das erste Mal bei 3PO. Ne? Da wird ja ständig irgendwie resettet.
Ja.
Wahrscheinlich denken die bei 3POs Persönlichkeit, oh ja, der ist schon wieder exzentrisch geworden, den müssen wir wieder Memory Wipe. Das ist sein Standardprogramm.
Die Werkseinstellung einfach. Das ist das Ding, wenn du dein Windows neu aufgesetzt hast, weil du dachtest, das System ist halt korrupt, danach ist immer noch beschissen.
Ja. Ist nichts verbessert. Fuck.
Ja.
Nur mit dass R2 dann auch die Pläne für den Todesstern bekommt, hat mir ja gesagt, ne, als lebende, Anführungsstrichen, lebende Plot-Device. Und hier von wegen, ja, Obi-Wan suchen und die Nachricht überbringen und sowas, ne, ihr müsst uns helfen, Obi-Wan, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Und als Obi-Wan und R2 dann wieder aufeinandertreffen, als ja Luke hier niedergemacht wird von den Sandleuten und da ohnmächtig ist und so weiter, da sagt ja Obi-Wan zu Luke, ich kann mich gar nicht erinnern, einen Druiden besessen zu haben. Klar war Episode 4 weit bevor es die Prequels gab. Aber ich finde, dieser Blick, das ist so ein leicht verschmitztes Lächeln. So ein, wie nennt man, knowing smile in Englisch.
Ja, aber das hat er ständig drauf.
Ja.
Und das kommt so gut. Ja. Auch wie er von den Klonkriegen, wie er das so anreißt, als hätte er die Flashbacks gerade. Das ist so fantastisch gemacht.
Ich habe erst kürzlich wieder die Filme geschaut. Und wir haben uns totgelacht, meine Freundin und ich. Auf Dagobah. Also bei Episode 6 muss das gewesen sein.
5, oder? Also Dagobah taucht im zweiten Teil, aber meinst du jetzt die Begegnung mit Yoda?
Das ist 5. Nein, ich bin noch nicht, lass mich
okay.
Erläutern.
Manche unterbreche ich noch dreimal.
Luke spricht mit dem Machtgeist von Obi-Wan und sagt Digga, du hast mir nie gesagt, dass der Vader mein Vater ist.
Ich habe den Menge Dinge nicht gesagt.
Du hast ihm gesagt, Skywalker, mein Vater wurde von Darth Vader gekillt, bla bla und überhaupt. Und er halt einfach so voll so, ja, weißt du, also von der Betrachtung her habe ich eigentlich nicht gelogen, bla bla. Und er benutzt zweimal die Wortwahl so. From a certain point of view, I did not lie to you. I told you my truth. Und das ist so, fuck off, Obi-Wan. Ja, du hast einfach gelogen.
Gaslighted hat er den Mann.
Gaslighted wie die Drecksau, Alter, und an der Nase rumgeführt. Ja, ist man großartig.
Könnte argumentieren, so ja, ne, mit Bindung und so ist ja so schlecht, da wollte ich dich gar nicht so drauf stoßen, dass du nicht auf doofe Ideen kommst.
Ja, aber was fällt ihm ein? Das ist doch genau der Scheiß, den die Jedi von Anfang an falsch gemacht haben, schon bei seinem Vater. Und es ist auch etwas, das Yoda erst checken muss, bevor er den Löffel abgeben kann. Ja.
Ist ja auch
dass man einfach nicht der Kontrollfreak sein darf als Jedi, das ist Unfug. Manche Dinge, denen muss man ihren Lauf lassen und das hat Qui-Gon Chill schon immer gecheckt. Mhm. Ja.
Obi-Wan ist eigentlich auch jemand, der so halb gecheckt hat, aber wahrscheinlich nicht ins Erwachsenenalter, keine Ahnung. Aber es ist ja auch die Bindung von Luke zu Anakin, die ihn dann ja wieder auf die helle Seite holt.
Ja, sicher.
Das genaue Gegenteil darin liegt von die der Hoffnung. Jedi-Doktrin. So, hey, wie wär's, wenn wir es mal andersrum machen? Oh, siehe da. Klappt.
Funktioniert, komisch.
Gibt wieder einen Weg zurück ins Licht.
Ja.
Gut, als Machtgeist so und die ganzen Kiddies so, hey, was macht der hier?
Ja, das ist ja eh, naja.
Upsi. Wie gesagt, ich find diese Szene halt so dieses, den Druiden, den habe ich noch nie gesehen, zwinker, zwinker. Passt irgendwie sehr, ja, passt halt sehr gut. Das ist so dieses, im Englischen sagt man knowing smile, ne? Dieses,
ja, ja. Ne? Das wissende Lächeln.
Ja. So, weitere Heldentaten. Auf dem ersten Todesstern stoppt er die Müllpressen in letzter Sekunde, wo die zerquetscht werden. R2, R2. Oh nein, wir kommen zu spät, wo die dann so Jubelschrei
ausbricht. Das ist die geilste Szene, wie C3PO einfach den checkt, dass die feiern. Oh nein, wie grausam.
Ne, also, es gibt so viele Stellen in der Geschichte, wenn R2 nicht gewesen wäre, hättest du, glaube ich, einen kurzen Film von 30 Minuten oder so.
Roll Credits, Alter, weißt du? So, wenn so viele Szenen und Stellen, und dann, wenn er da verkackt hätte, es ist einfach the fucking Film. Also der, na, wie heißt es denn? Wenn die Credits am Rollen sind, yo.
Abspann.
Abspann, welch schönes deutsches Wort, das mir entfiel. Ja, genau, Abspann.
So, wir bleiben bei Episode 4, beim Anflug auf den Todesstern. Da kriegt er auch einen Streifschuss ab.
Oh ja.
Und ich frage mich, warum kriegt er eigentlich keine Medaille? Ohne ihn wäre der Film auch schon früher zu Ende gewesen.
Das ist verdammter Kriegsveteran, R2.
Ja. Und er wird halt, glaube ich, zum Dank wieder mal nur poliert. So, ja, cool. Kann ich mir voll was kaufen von.
Maintenance, dankeschön.
Ja, oh, ihre Azureinheit sieht ziemlich mitgenommen aus. Sollen wir sie auswechseln? Ah, nee, um nichts in der Welt, ne? Schon wissen, warum. Und dann sind wir auch bei Lukes Training in Episode 5 auf Dagobah unter Yoda. Ist R2 auch dabei und er wartet nicht beim Schiff, wie wir es schon schön gesagt haben.
Mhm.
Schlechte Erfahrung gemacht.
Ich möchte noch mal ganz, ganz kurz zurück. Ich habe nämlich ein schönes Bild von der Szene, wie er zerstört ist. Mir eingefallen, weil das in der Maker-Szene rumging, das kam nicht im Film vor. Der hat das leider nur mit Link. Müsst ihr mal kurz drauf drücken. Da sieht er richtig, dass er ordentlich was abgekriegt hat, der Kerl.
Woo.
Also der hat nicht einfach nur einen Streifschuss am Kopf abgekriegt, der ist echt zerfetzt.
Ja.
Da ist einiges durchgebrannt,
ja,
in dem Kerl.
Das ja hier, der Greifarm da irgendwie runterhängt und
ja, der Scomblink ist hinüber, der Dataport ist komplett durchgebrannt.
Ich sehe auch, der Kopf ist ja so wie so eine Dose so aufgeratzt, ja. Okay.
Ja, also der ist wirklich,
das war ziemlich mitgenommen, ja.
Unangenehm. Insofern war das, ja,
okay,
ich habe noch
ein bisschen mehr als ein Streifschuss. Eine Fleischwunde.
Insofern war das mehr als ein This but a scratch hier, ist noch ein schönes Bild, ja. Also,
dass
sie den überhaupt wieder hingekriegt haben, ja.
Ja, die sind robust, die Kleinen.
Ja.
So, genau, da ist ja auch wieder so eine Szene, wo ich denke so, er kennt ja eigentlich Yoda.
Ja.
Warum sagt er nichts, ne? Yoda hält ja auch die Klappe irgendwie, so ist halt, ja, okay.
Ganz ehrlich, ich glaube, der kriegt einen Kick da draus. Der findet es witzig.
Aber ganz, ganz ehrlich, wissen wir es so hundertprozentig? Weil Luke versteht kein Binär. Anakin hat das ja verstanden, aber Luke versteht das nicht. Der braucht immer den Übersetzer.
Luke unterhält sich mit R2
mit
auf dem
Übersetzer.
Ah, verstehe, okay.
Du siehst das auch im X-Wing, taucht das in Aurebash auf.
Okay, verstehe. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, weil dann musst du Piloten nicht in Binär ausbilden. Ja,
eben siehst du ja den Text irgendwie von wegen, ah nein, R2, wir fliegen noch nicht zusammen. Punkt. Ich muss noch einen alten Freund besuchen.
Ja, ich find's auch geil, dass die sich kabbeln. Ja, Yoda und R2.
Ja, mit diesem Riegel.
Das ist das mächtigste.
Das ist fucking Taschenlampe.
Das ist das epischste Duell des mächtigen Meister Yoda. Mit seinem fucking Stock auf die Blechdose eintrommeln.
Ich meine, wobei das ja ein Act ist, den Yoda macht.
Ja, natürlich. Er macht den verhutzelten Alten, aber R2 macht mit. Das ist mein Punkt.
Ja.
Ich meine,
ja,
du kannst natürlich argumentieren, Yoda kann natürlich vielleicht nicht alle R2-Einheiten der Galaxis auseinanderhalten. So, ja gut, der ist halt blau-weiß-silbern. Ne? Aber
R2
so, ah, du grüner Schrumpelhoden, ey. Naja, mit dir rede ich nicht. Und ja. wo die auch in der Hütte sitzen und es draußen regnet und er zwei so reinguckt, so, hallo, warum darf ich nicht rein?
Du musst draußen bleiben, 100 Pro.
Weil der nicht reinpasst, weißt du?
Ja, das sind Treppen.
Aber Luke.
Tut mir leid, hättest du jetzt noch deine Düsen?
Ja, Alter, der fährt auf fucking Endor, ja, macht der Kilometer ohne Ende. Erzähl mir nichts, dass der da irgendwie Probleme hat.
Ja, beim feuchten Terrain vielleicht schon. So, vielleicht geht Yoda auch nur davon aus, ach, die R2-Einheit, selbst wenn es R2-D2 ist, die werden den doch gelöscht haben mittlerweile.
Ja.
Ja, und wie gesagt, R2 ist kein Snitch, also der ist, oh ja.
Ja, der macht mit.
Der Junge soll das selber hier rausfinden, ich bin ja hier nicht der Held, ich habe ja nicht mal eine Medaille bekommen.
Jo.
Also man kann da Theorien aufstellen, warum, aber eine ist eigentlich so gut wie die andere.
Ja, irgendeine Erklärung braucht jeder für sich. Die Wahrheit ist halt einfach, die einen Filme kamen vor den anderen.
Genau. Und
das ist so halt einfach Fakt.
Ganz aufeinander abstimmen konnte man es nicht. Ach, was ich noch vorhin voll vergessen hatte, R2 ist ja auch dabei bei Episode 2 mit dem Kanzler, der dann überlegt, oh, war vielleicht doch kein guter Plan, so zu tun, als wäre ich gefangen genommen. Auf Bespin in Episode 5, ne, auf Cloud City oder in.
Du meintest gerade Episode 3.
Episode 3, Entschuldigung, Schlacht von Coruscant.
Ja. Und da hat er auch eine mega wichtige Rolle, weil er nämlich den Fahrzug steuert und zwei B2 Kampfdroiden fertig
macht. Fahrstuhl.
Was habe ich gesagt?
Fahrzug. Das ist sehr, sehr dumm und peinlich und deswegen zeigen wir mit dem Finger drauf.
Ach, verdammt.
Ah, wie schön.
Ah, verdammt, ich habe auch vorhin noch vergessen zu sagen, bei welchem wichtigen Ereignis er noch dabei war. Er war quasi Trauzeuge von Anakin und Padme.
Stimmt, ja.
Ja, und? Hat's gehalten?
Ja, bis dass der Tod uns scheidet. Bam.
Ja. Ich glaube, die Beziehung ging in Eimer, bevor sie an Traurigkeit starb.
Ah, die hätten sich noch zur Eheberatung.
Als er sie zu Tode gewirkt hat.
Die hätten sich noch zur Eheberatung, hätte das schon sicher irgendwie noch geklappt. Ne, war ja natürlich davor auch dabei, als auf ihrem Trip und so weiter. Ne, also bei jedem wichtigen Ereignis war der irgendwo dabei.
Ja. Ich weiß auch schon, wie der Paartherapeut heißt. Das ist dann Dr. Palpenstein. Gut.
Auf Bespin war ja auch dabei, ne, wo die dann fliehen, wenn er nicht gerade eine Steckdose erwischt. Was kann ich dafür, wenn du eine Steckdose nicht von einem Datapod unterscheiden kannst? Und er ist auch derjenige, der den Hyperraumantrieb des Falken noch im letzten Moment repariert.
Wo so richtig.
Wir haben den so rüber gemacht, so da geht gar nichts.
Wir haben den Ultra wegmanipuliert und wegsabotiert und er richtet es einfach.
Und die geilste Szene, muss ich sagen, ist dann, als er dann doch wegspringt und Vader gar nichts sagt. Der guckt sich, dreht sich hier nur so zur Seite.
Ja.
Dreht sich um und geht einfach wortlos. So dieses
nur
geil finde ich auch die Szene
in der Firma hier.
In der C3PO sagt, ich hab dir doch gesagt, du sollst fremden Computern nicht glauben. Das ist auch großartig.
Was er da auch natürlich macht, er setzt schon wieder R2 zusammen. C3PO. Er hat da mittlerweile wahrscheinlich schon Erfahrung drin. Ich meine, Chewbacca schraubt ja auch dran rum, aber er ist ja auch dabei. So, hey, ich bin noch nicht fertig, wo er das Bein so irgendwie in der Luft hält. So, hey, hallo, nicht aufhören.
Was hast du jetzt schon wieder gemacht, du haariges Biest? Alles ist verkehrt. Weißt du, hat er noch einen Arm und den Kopf angeschlossen, weißt du?
Und das Schöne ist,
fängt an, Stress zu machen mit Mookie.
Das Schöne ist, das Bein, das noch nachträglich rankommt, da beschwert sich 3PO dann drüber, dass er das unnatürlich Verlangen hat, sich selber mit diesem Bein zu treten. R2 antwortet dann einfach, da ist nichts unnatürlich dran. Also,
woher wissen wir das?
Ach, gute Frage. Es ist irgendwo niedergeschrieben. Wahrscheinlich in irgendeinem
Buch.
Film oder so.
Weißt du, 100 Pro, weil wir in Episode 4 ja sehen, und ich glaube auch nicht nur einmal in der Trilogie, dass C3PO R2 tritt.
Ja.
Oder ihn so auf den Kopf haut und so, ne?
Ja.
R2 ist auch dabei oder in den Plan eingeweiht, als die Hahn aus Jabbas Klauen dann befreien. Das ist von wegen, nehmt diese Druiden als Geschenk-Sache irgendwie. Ist ja 3PO dann in Panik. Was, du hast die falsche Nachricht abgespielt, was? Wie? Und R2 so, ja, ich bin eingeweiht, aber verrät's halt auch 3PO nicht. Weil der könnte ja, quatschen.
Genau, der könnte quasi.
Ja.
Der wird quatschen und seine Hysterie ist die beste Tarnung. Und es ist für ihn mega lustig, wenn der einfach in Panik gerät. Es gibt nicht einen einzigen Grund am weiten Horizont für R2 da irgendwie hineinzuweinen.
R2, was machst du hier? Dass du hier Getränke servierst, sehe ich.
Ja, geil, auf dem Palastschiff, ja.
So viele schöne Szenen. Man merkt einfach, dass die lustige Komponente in vielen Filmen einfach hart tragen und den sonst manchmal sehr, sehr düsteren Plot ein bisschen aufweichen, gerade für die jüngeren Zuschauer,
aber auch
für die älteren.
Das war schon immer so. Genau, das war immer die Star Wars-Formel.
In jedem Film hast du das. Das sind sehr häufig Droiden. Selbst in Rogue One haben wir ja K2SO, genau. Ja. Der die ganze Sache auch nochmal auflockert, ne?
Mhm.
Und hier ist es einfach immer das Duo R2 und C3PO gewesen. Und ich finde auch persönlich, die haben das nie besser hingekriegt als die Dynamik zwischen den beiden.
Das ist ja auch diese Technik, die als, als Erzähler in Anführungsstrichen zu haben. Das hat er sich von Akira Kurosawa abgeschaut. Die verborgene Festung heißt der Film, glaube ich, wo du auch so zwei, glaube ich, Banditen oder was hast, aus deren Sicht so, dass die Geschichte so getragen wird. Und wie gesagt, die beiden sind die ersten, die eine Sprechrolle haben. Du siehst davor ein paar Rebellen sich so positionieren im Flur, aber die beiden reden zuerst.
Aber du hast dieses Muster ja ganz, ganz, ganz häufig in der Popkultur auch und auch in Kunstfilmen. Ne? Ich sag jetzt mal, König der Löwen, Timon und Pumba.
Ja, definitiv
das
jünger.
Ist genau diese Dynamik.
Definitiv jünger. Das ist ja genau das, was Live zum Ausdruck bringen möchte. Ja. Selbst George Lucas hat es sich von jemandem abgeschaut, aber hat es definitiv populärer gemacht.
Ja.
Das ist eine interessante Erzählstruktur, weil das lockert das Ganze auf. Ne? Du hast Humor drin in einer eigentlich sehr ernsten Geschichte irgendwo.
Ja, du kannst eine ultra düstere Geschichte erzählen, ohne sie zu bedrückend zu machen.
Und du hast einen cleveren Perspektivenwechsel, dadurch einen gewissen Abstand.
Ja.
Auch wenn sie immer in der Action sind oder immer wieder.
Und auch mal den Tag retten.
Ja, ja, genau.
Haben Timon und Pumba auch gemacht.
Ja.
R2 ist auch im Stoßtrupp auf Endor dabei, darf man auch nicht vergessen. Also auch bei der Sabotage vom Schildgenerator ist er auch dabei.
Ja,
das ist korrekt. Jeder fucking Schlüssel, jeden Moment, wo es schief gehen könnte, ist er da, um, na gut, jetzt um den Tag zu retten nicht, weil da kriegt er einen Streifschuss auch ab und ist auch erstmal, gehen ja alle Klappen auf und Han schließt das ja dann zu. Aber, trotzdem. Er war dabei. Ich wollte jetzt auch nicht zu sehr vorgreifen in die Ära nach Endor, da kommen wir sicher gesamterzählerisch ran. Wichtig ist, dass er der Familie Skywalker dann noch weiter dient. Und die Skywalkers, die haben Nachkommen. Also Luke hat im Expanded Universe hat eine Frau und Kind und so weiter. Ne? Also es geht wirklich eine Linie weiter bis irgendwie 120 oder was Jahre nach der Schlacht von Yavin. Und gehört dann auch später Kate Skywalker, den hatten wir in der Murr-Talisman-Bonusfolge mal kurz angesprochen.
Ja,
es ist der war eher so ein Tunichgut,
ja? Ja, der ja auch ständig so, ich nehme jetzt hier Killer-Sticks, um meine Verbindung zur Macht zu schwächen, weil ich nicht von diesem Geist von Luke irgendwie ständig heimgesucht werden möchte.
Das ist so ein geiler Typ, ey.
Und dem gehört dann später auch R2. Der wird, glaube ich, vorher noch mal kurz zerstört und wieder aufgebaut, aber das ist ja auch nichts Neues für R2. Bin ich schon gewohnt. So, und jetzt kommt das dicke Ende. Weiß jemand von euch, wie das ursprüngliche Skript unter dem Star Wars rausgekommen ist? Hieß?
Ich verstehe die Frage nicht. Ah, wie es hieß?
Also bevor es
Star Wars. Journals of the Wills.
Genau, Journal of the Wills oder Star Wars, bla bla, taken from the Journal of the Wills, also richtig langer Titel. Und das war eigentlich das Erzählelement, hat George Lucas dann auch gesagt, ja, R2 ist halt super wichtig, weil es geht eigentlich darum, dass irgendwie auch hunderte Jahre über 100 Jahre nach Yavin oder nach Endor, ich bin gerade nicht sicher, ich glaube Endor, ist da ein Mitglied vom Orden der Wills, der R2 interviewt oder seinen Speicher ausliest, ist nicht ganz klar. Und daher auch dieses, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. In den ersten Entwürfen der Story zumindest.
Aha.
Das heißt, das alles, was du erzählt bekommst, ist aus R2s Speicher.
Geil. Ja, darum ist er auch immer dabei.
Darum ist er dabei, darum Fast ist immer. Er auch immer wichtig, darum ist er auch immer der Held und darum ist auch immer 3PO der Trottel. Das heißt, er ist, das heißt, du könntest davon ausgehen, er ist halt der, wie nennt man es, unreliable narrator, also der unzuverlässige Erzähler, weil er natürlich sich besser darstellt und andere schlechter. Und ich finde, das passt.
Das ist super.
Ne?
Das gefällt mir.
Die Wills kommen ja auch in Clone Wars als Konzept vor. Da ist ja jeder so eine Emotion, glaube ich, irgendwie, der den darstellt. Diese holzmaskenmäßigen Viecher. Ich weiß nicht, ob du gerade ein Bild hast von den Wills. Wo auch Yoda mit denen irgendwie
sind. Sind die das, ja?
Ich meine.
Nennen die sich Wills?
Ich meine, ja.
Nein. Ja, ich glaube auch.
Das ist auf den Machtplaneten da, ne? Weil der Orden der Wills, die haben wir ja auf Jedha. In Rogue One und später auch in Andor.
Ja.
In Rogue One ist ja sogar der Chirrut Imwe.
Chirrut Imwe, ja genau, das ist ja ein Wächter der Wills.
Der ist ja einer von denen.
Wächter.
Genau, ja, ja, ja.
Und da werden die auch überhaupt generell, glaube ich, zum ersten Mal in Live-Action. Aber ich meine, die sind vorher auch schon in Clone Wars. Ich meine, das waren Wills. Er schießt mich aber nicht, wenn es falsch liegt.
Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube nämlich nicht, aber okay. Das ist jetzt, glaube ich, an der Stelle.
Ja, ist auch nicht so wichtig, aber nur, dass es halt ausgelesen wird. Ist natürlich ins finale Skript, ist davon eigentlich nichts übergeschwappt, wenn man es genau nimmt. Aber ich finde diese Theorie ganz, ganz cool irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Als kleine Zusammenfassung kann man wirklich sagen, so die Persönlichkeit von R2 ist, er ist super mega mutig. Ne? Obwohl er so ein kleiner Piefke ist. Ist ja eigentlich ein, wenn du es genau nimmst, Mechaniker. So wie irgendwie der Klaus Jürgen hier mit seinem Blaumann irgendwie, oh ja, da kann man noch reparieren. Aber er macht ja auch hier so Kampfdruiden fertig mit Ölspuren und Anzünden und alles.
Der ist ein Krieger, ey.
Ja, die Seele eines Krieges. ne, wo er auch, also er ist ja ständig, wenn irgendwas ist, ist er an vorderster Front, haben wir ja festgestellt.
Ja.
Und er hat auch eine Loyalität, die seinesgleichen sucht. Ne? Er war treu dem Haus Naboo, beziehungsweise ne, Padme Amidala, sowohl als Königin als auch als Senatorin. Anakin ja. Skywalker, Bail Organa, Captain Antilles natürlich sicher auch, Leia Organa, Leia Organa, Skywalker, Solo, wie du es sehen willst, Luke natürlich und zumindest im Expanded Universe, die ganze Skywalker-Bloodline rauf und runter. Ne?
Also wenn der mal bei einem Verein mitmacht, dann richtig. Das ist vollkommen korrekt.
Das ist schon krass. Und
ja eben, ne? Selbst als er bei Jabba war, der hat bestimmt nochmal die verdammt nochmal besten Drinks serviert.
Ja, ja Mann, voller Einsatz.
Also ich würde da einen Drink nehmen, also dass kein Tropfen verschüttet werden, der da rumdüst. Ja, doch sicher.
Oh, ich muss dieses Tablett noch bauen für unseren Druiden, Mann.
Tue dies. Ich möchte Getränke davon trinken. Und er hat sicher keinen Kopf verschüttet, weil der so einen Stabilisator oder sowas hat.
Ein Gyroskop, ja.
Garantiert. Er trollt ja auch immer 3PO und macht sich über ihn lustig und wie ich sagen, er stellt ihm ein Bein im übertragenen Sinne. Aber ich glaube auch, er wäre todtraurig, wenn 3PO irgendwas passieren würde. Also wenn jemand anderen so den anpackt, dann hätte er was dagegen. Nur ich darf den ärgern.
Ja, eben, genau. Wie so eine Bruderbeziehung. Ja. Der große Bruder macht dich immer fertig, aber wehe, ein anderer kommt auf den Plan.
Ja, also, ja. Ich glaube, so ist es nur halt, er ist der große, kleine Bruder oder kleine Große.
Ja. Er ist der Badass.
Ja. Und ich finde halt diese, wie gesagt, diese Theorie, die wir da hatten, finde ich einfach super. Oder die aufgekommen ist, von wegen, er ist der eigentliche Erzähler von der Saga.
Das passt mir so gut in den Tee. Ich finde das großartig.
Das erklärt auch so viel. So, aber da sind wir jetzt aber auch schon beim Kanon-Check. Und
ja, da geht das Ganze mit, er ist der Erzähler eigentlich in Luft auf, weil er in den Sequels beispielsweise ja so ziemlich gar keine große Rolle mehr spielt, außer an einzelnen Schlüsselszenen.
Ja, jein, wenn du es genau nimmst, ist er in The Force Awakens relativ nicht zu sehen. Da ist er, nimmt ja seine Rolle in der Erzählung, die er in den anderen Teilen aufführt, die nimmt ja BB-8 dann ein. Der ist ja sein
genau, ja.
Selbes Prinzip, nur dass er halt nur rund ist und rumrollt, aber es ist auch von der Art her, sind die sicher beide auch ziemlich ähnlich.
Ja, es ist ja dieses dieser angestrebte und durchgeführte Generationenwechsel.
Ja. Man sagen muss, ja. BB-8 ist natürlich nicht so sarkastisch und alles, der ist ja eher so kindlich naiv, würde ich jetzt mal sagen.
Ja,
ist eher der supportive ist
ja. Genau, ne? Der ist nicht so würzig.
Ja. die ganze Geschichte aus dem Film, die ändert sich natürlich logischerweise nicht. Clone Wars ist ja eigentlich, wenn du es genau nimmst, 1:1 ja in den Disney-Kanon aufgegangen. Ich würde jetzt
ja, nicht nur eigentlich.
Ist so, ja. Genau, das ist so die ja, das ist das Bindeglied, sage ich mal. Und es gibt einige Comics, wo er auftaucht. Und eins hatten wir schon so halb besprochen in der Hutten-Folge. Erinnerst du dich noch an Gracchus den Hutten?
Ja, klar.
Der Hutte aus der Muckibude.
Buff Hutte, Mann.
Genau, der
ja.
Hutte aus der Muckibude.
Sexy Hutte. Den habe ich zum Coverbild gemacht für die Hutten-Folge.
Völlig verdient. Da ist im Comic hat er auch wieder eine wichtige Rolle, weil ich habe es jetzt nicht gelesen, deswegen kann ich nur die Zusammenfassung geben. Aber es gibt eine Szene, wo dieser Gracchus mit einem elektromagnetischen Puls sämtliche Blaster deaktiviert. R2 hat aber aus seiner privaten Schatzkammer, also von Gracchus, hat er sich 4 Lichtschwerter geholt und die funktionieren noch.
Hat er den Grievous gemacht?
Ja, im Grunde.
Er kämpft nicht damit, aber er ballert die halt raus, wie er halt auch schon in der Episode 6 das Lichtschwert von Luke ihm zu wirft, nicht zuschießt.
Zuschleudert,
ja. Nur halt hier sind es dann 4.
Piu, 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 piu.
Richtig auseinander geht es natürlich dann nach Endor, weil ne, logischerweise hören da ja die Filme so gesehen auf von der Timeline her. Also wir sind dann im Bereich Sequels und vorher noch The Mandalorian, was ja noch davor ist. Und wir sehen ihn ja auch in Mandalorian Staffel 2 am Ende, wo ja der Lukes X-Wing kommt. Oh, ein einzelner X-Wing, oh, wir sind jetzt gerettet, toll, ne? Und dann kommt ja Luke raus und schnetzelt alles nieder. Und da kommt der R2 und, oh, okay, ein kleiner Yoda. Die Art kenne ich doch.
Hat sich direkt an den Stock erinnert, weißt du?
Was ich halt sehr schade finde, dass dieses Finale direkt rückabgewickelt wird durch Book of Boba Fett. Weil, oh, okay, entscheide dich, hier Lichtschwert oder hier mandalorianische Kettenrüstung und okay, dann wieder zurück mit dir. Das fand ich ein bisschen schade, nimmt dem Ganzen wieder weg. Aber lustiges Detail.
Aber dazu muss ich nicht. Ja, ich kann das verstehen.
Ja,
ich kann das verstehen. Das negiert alles und das macht das voll wertlos und so. Nee, es ist Teil der Reise. Also, es ist Teil der Reise. Es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist dieses Beziehungsding, was zwischen zwei Charakteren stattgefunden hat, die beide nicht dafür gedacht waren. Und das ist von Anfang an das Konzept der Serie, dass Grogu bei Mando bleiben muss.
Ja.
Und das kommt durch. Und ja, man kann jetzt drüber reden, dass es ein bisschen wacky gemacht ist und dass es ein bisschen schnell ging. Kann man auch vielleicht drüber reden und so, ne? Aber Luke war hier nur ein Plot-Device.
Ich meine, hätte man es, wie soll ich sagen, rausgezögert, irgendwann in eine spätere Staffel oder eine spätere Serie vielleicht noch das rückabgewickelt hätte, wäre es anders gewesen. Ne, dass er vielleicht schon trainiert und alles und schon richtig gut ist und irgendwann, ich hab doch irgendwie Heimweh. Und The Mandalorian weitergegangen wäre als erstmal ohne Grogu.
Ja, aber das, ne, das, wenn du dem, das hast du ja relativ schnell gemerkt bei The Mandalorian. Beziehungsweise dann in den kurzen Episoden, die du in The Book of Boba Fett zu ihm gesehen hast. Was ist denn Din Djarin ohne Grogu noch? Nachdem er seine Kopfgeldjägerkarriere eigentlich schon hinter sich gelassen hatte.
Das finde ich so schade. Wenn du überlegst, ja, in der ersten Folge ist er noch richtig Badass und dann wird er zum glorifizierten Babysitter und dann kommt ja so langsam so ein bisschen der Plot durch mit, oh, das Imperium ist wieder da.
Ja, er entdeckt eben, dass es mehr als nur Duty gibt.
Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass er halt so schnell irgendwie kam. Aber, was ein ganz gutes Detail ist, erinnerst du dich, als in Book of Boba Fett dieser X-Wing zurückkommt und Grogu wieder zurückbringt? Mhm. Da ist kein
Und R2 fliegt.
Genau, da ist kein Luke oder sonst was, der ihn zurückbringt, sondern R2 fliegt den X-Wing. Und das ist, glaube ich, was wir sonst nicht sehen, oder? Das
fucking Robotaxi, Mann.
Dass R2 oder ein Astromech-Droide mein Schiff komplett selber fliegt. Oder?
Kann bitte jemand über diesen zeitgenössischen Witz lachen?
Nee.
Robotaxi?
Oh. Ja. Tesla, Robotaxi. Ah. VW. Ah.
Clever.
Das
clever.
Funktioniert, wenn bei Elon Musk hat's nicht funktioniert. Entschuldigung. Okay.
Du musst den Witz noch weiter erklären, dann wird er lustiger, wir alle wissen das. Nein, Quatsch.
Pass mal auf.
Wie gesagt, korrigiert mich gern vor, wenn ich falsch liege, schreibt uns, dass wir doof sind oder ich doof bin. Aber ich wüsste keine weitere Gelegenheit, wo ein Astromech-Druide komplett ein Schiff selber fliegt.
Ah, ein Astromech, okay. Nee, das wüsste ich auch nicht. Vielleicht in Clone Wars irgendwo eine Szene, wo ein Pilot mal bewusstlos wird oder so. Das könnte schon sein. Aber jetzt so ganz bewusst auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Natürlich fällt mir ein, wie Droiden mal ein Schiff fliegen. Ne? Count Dookus, Shuttle-Droide zum Beispiel.
Piloten-Droiden.
Ja. Aber du hast recht, ja.
Da fällt mir auch was ganz anderes ein. Und jetzt ist es wieder weg. Super. Gehirn wie, ich habe ein Gehirn wie diese Dinge aus Plastik mit den Löchern drin. Sieb.
Ein Siebchen, ja.
Nein, wenn es mir wieder einfällt, schreie ich, aber es wird wahrscheinlich heute nicht mehr passieren. Wie wir auch schon gesagt haben, Sequels, ne, The Force Awakens, oder das Erwachen der Macht, wie es so schön auf Deutsch übersetzt heißt, da ist er ja im Energiesparmodus. Da macht er
ja
eigentlich bis auf, sieht man, glaube ich, in mehr als einer Szene sieht man, glaube ich, nicht, dass er was aktiv tut. Und auch so dieses Kartenstück einsetzen.
Wir sehen ihn einmal in der Rückblende, ne, wo Luke seine Hand auf ihn legt und der Tempel brennt. Und dann sehen wir ihn nur noch, wie BB-8 diese Decke runterzieht, die über ihm drüber liegt, dass er nicht zu sehr zustaubt. Und die letzte Szene, in der er mal ganz kurz was macht, ist, oh, da wird er wach, weil die Karte gefunden wurde. Und dann fährt er vor und ersetzt das fehlende Stück und das war's. Ja.
Auch hier wieder ein Schlüsselereignis. Er war dabei, als der Tempel dann niedergebrannt wurde. Und jetzt, warum der im Energiesparmodus ist, finde ich persönlich ganz gut. Hätte man ja in Filmen vielleicht auch noch ein bisschen rüberbringen können. Er war ja ununterbrochen in Betrieb seit von vor Episode 1. Ne, da war er garantiert schon im Einsatz. Wurde nie der Speicher gelöscht. Und dann ging es langsam daran, dass er nicht mehr mit voller Effizienz gearbeitet hat. Was machst du, wenn deine Festplatte plötzlich irgendwie langsam wird? Also ein PC langsam wird, weil die Festplatte irgendwie hier speichern, löschen, neu draufladen.
Ja, du formatierst.
Ja, aber wenn du die Daten behalten möchtest.
Oh.
Der
du packst das Ding auf einen anderen Datenträger.
Nee, der defragmentiert.
Defragmentieren, natürlich. Oh Gott, schon ewig nicht mehr. Da siehst du, dass wer SSD-Karten hat, der macht das halt nicht mehr.
Aber wir kennen es.
Ja, und selbst dann, selbst mit HDD, ne, irgendwann macht das System das ja schon selber. Aber ich erinnere mich noch, Windows 95, defragmentieren, starten und 4 Stunden wohin gehen, weil der Computer
das war nötig.
200 Megabyte
Festplatte,
die aufgeräumt werden
musste. Schön die bunten Blöcke, die erst noch so, okay, hier ist grün, hier ist blau.
Das war cool. Ich fand das so psychedelisch schon als Kind, ja. Da konntest du ewig zugucken und hast dich gefreut, wenn so ein großer Block erwischt wurde, der woanders hingepackt wurde. Oh, geil. Das würde ich gerne nochmal sehen. Vielleicht gibt es YouTube-Videos.
Garantiert. Zum Einschlafen. Und was
Ja, ohne Scheiß. Die Leute gucken sich irgendeinen Lo-Fi-Kram an und oder hören, besser gesagt, weil das so beruhigend ist, so monoton, nicht perfekt und so, ne? Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man beim Defragmentieren gut einperlen kann. Vor allem, wenn die Festplattengeräusche noch dabei sind.
Oh, ja. Schön mechanischen. Wenn du mal was Größeres machst. Genau.
Es ist so ein trauriges Zeichen unserer Zeit, dass man uns einfach mit Nostalgie beruhigen muss.
Ja.
Weil alles vor die Hunde geht, gefühlt.
Und die jüngeren Zuhörer so, hä, was reden die Opas da? Hä, was? Ja.
Ah, die schwärmen vom Defragmentieren von Windows 95.
Und das Schöne ist,
und Festplatten als ein Gigabyte noch utopisch geklungen.
Das konnte sich doch keiner leisten damals.
Hatten wir noch Floppy-Disks, Mann, mit 32 Kilobit Speicher oder was das war? Ich weiß nicht genau.
Oh ja.
Die Nerds werden mich jetzt wieder haten. Alle werden mich haten. Die Jungen, weil ich Zeug rede, was sie nicht verstehen. Und die Älteren, weil sie es besser wissen als ich.
Oh, du hast das Speichern-Symbol mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Das ist eine Diskette.
Ah. Ja, ja, genau.
Eine was? Ja. Was schön ist dabei, während sich sein Gedächtnis ordnet, sage ich mal, durchlebt er natürlich alles, was er erlebt hat, nochmal neu.
Das heißt, oh shit.
Er träumt. Schön. Du Droids Dream of Electric Sheep.
Vielleicht.
Und was auch süß ist, was natürlich auch nicht rüberkommt, aber während er im Energiesparmodus ist, redet 3PO mit ihm. So wie bei so einem Koma-Patienten, so, oh, der kann mich doch sicher hören und so.
Oder wie so ein Trip-Sitter.
Ich bin bei dir.
Ja.
Finde ich ganz schön, weil es vertieft auch noch so ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden. Und 3PO ist ja, das kriegst du aber auch so in den Filmen generell mit, er ist ihm ja wichtig. Er kümmert sich ja auch um ihn, macht sich Sorgen um ihn, so, oh ja, der Arme, er kann ja nicht weit sein, so, ja, schon.
Ja.
Wenn ihm draußen was passiert, die Sandleute und was weiß ich was, ne?
Die Hassliebe kommt durch, das merkt man schon.
Ja. Und seinen Helden.
Ja, und auch.
Ja?
Ja, auch sein, meinst du jetzt den von C3PO? Oder was? Heldentod?
Nee, das ist nicht Heldentod, das ist ein Heldenstatus. Also R2s.
Ah, Heldenstatus, ja.
Das ist, glaube ich, das Einzige, was ihn ab, was andere davon abgehalten hat, ihn auszuschlachten oder zu verschrotten. Weil zu dem Zeitpunkt waren ja wirklich schon andere, bessere Modelle draußen.
Der wird immer voll geehrt. Da hast du recht.
Obwohl er keine Medaille bekommen hat.
Sag mal.
Du hast ja schon die Bibi oder Bibi-Droiden. Was heißen die BB-Droiden? Ist das eine Serie?
BB-Droiden, ja.
Hast ja auch schon, sind ja da die Norm. Aber, wo wir gemeint haben, oder ihr gemeint habt, ja, hat ja noch keine große Rolle. Jein. Er ist bei der Schlacht von Exegol im X-Wing von Poe Dameron.
Ach,
weil BB-8 ist ja bei den, ich wollte gerade sagen, Bodentruppen, was eigentlich auch nicht richtig ist, aber auf den, die auf den Zerstörer dann landen, ist BB-8 mit dabei. Er kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, deswegen ist R2 da auch bei der finalen Schlacht dabei.
Das finde ich aber cool.
Ne? Von wegen, er hat nicht viel zu tun, das ist ja auch wieder eine wichtige Sache.
Er kann es nicht lassen, ne?
Ja. Ja gut, wie gesagt, vielleicht war er gar nicht dabei, erzählt das einfach nur. Wir wissen es nicht.
Aber übrigens, ich war in dem X-Wing, der den Todesstern abgeschossen hat. Übrigens, ich war auch in dem X-Wing von Poe Dameron, mit dem ich noch nie was zu tun hatte vorher.
Wie so ein geltungsbedürftiger 12-Jähriger, der einfach alles gemacht hat und überall dabei war.
Genau.
Ja,
ja, das, ja, mein Onkel aber bei Nintendo. Mhm. So einen gab es doch in jeder Klasse, oder?
Ja, natürlich.
Okay. R2 ist auch derjenige, der Luke die Nachricht von Hans Tod überbringt und mir auch nochmal diese Nachricht von Leia vorspielt. Dieses, wir müssen uns helfen, Obi-Wan, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ja.
Ja.
Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich.
Ja, auf jeden Fall.
Geile Folge.
Ich hoffe, ihr habt was gelernt.
Ein cooler Charakter.
Ja. Nee, ich find's geil, weil es uns in der Zusammenfassung hier von dir einfach nochmal klar macht, was für ein Gewicht dieser kleine Kerl auf seinen Schultern trägt.
Überall.
Wenn das dabei denn so alles stimmt, was er da erzählt. Er
sagt, überall dabei und an jedem Punkt hat er alles gerettet.
Ja.
Von Anfang an.
Man könnte jetzt natürlich noch aufzählen, was er alles für Gadgets so dabei hat, ja, ne? Aber ja, das ist richtig krasser Nerdshit. Da guckt euch lieber mal eine Risszeichnung von ihm an, ja, was der so alles drauf hat. Wir sehen es ja in den Film. Ich denke, für Leute, die jetzt alle Medien gesehen haben, ist war jetzt nicht so viel neue Information dabei, außer vielleicht die Eindrücke, die wir an der einen oder anderen Stelle noch hatten. Mhm. Aber ich fand es so wertvoll, mal über ihn als Charakter zu reden. Es wurde sich tatsächlich auch schon sehr häufig gewünscht, dass wir mal über R2-D2 reden.
Zu Recht.
Ja, absolut zu Recht.
Das ist auch der wichtigste.
So ein toller Charakter.
Der wichtigste Charakter überhaupt.
Jetzt stell dir mal vor, du würdest Star Wars gucken und alles mit R2-D2 und auch C-3PO einfach rausschneiden.
Das ergibt keinen Sinn mehr. Das ist ein Salat.
Also nicht nur, dass es keinen Sinn mehr gibt, stell dir vor, du schreibst die Charaktere raus. Wie trist das doch alles wäre.
Da wird so viel verloren gehen, gebe ich dir absolut recht.
Ja, also das wäre einfach nicht dasselbe.
Ja.
Ja, stell dir mal vor, Leia programmiert irgendwie die Pläne in irgendeine Box rein, wirft die in so eine Dingens hier rein, in Fluchtkapsel.
Über Space FedEx.
Oh, so eine Fluchtkapsel.
Statt R2 einfach so ein fucking Gonk-Droid, weißt du, so eine laufende Batterie. Gonk.
Direkt die Javas. Und Abspann. Ja. Und vor allem, was ich da erzählt habe an seinen Heldentaten, das war nur ein Bruchteil. Der hat wirklich so viel Zeug dann noch gemacht, das waren wirklich nur so ein paar Highlights. Das ist gestört,
krass,
wie oft er den Tag rettet.
Abgefahren, absolut abgefahren, ja. Vielen Dank dafür.
Gern geschehen. Einer muss ja.
Ja, wenn der Kryos mal wieder die Beine hochgelegt hat, ne?
Ja, und einfach nur in seinem kühlen Keller chillt, während alle anderen irgendwie bei fast 40 Grad draufgehen.
Das ist richtig.
Der Kryos, der heult rum, dass ihm zu kalt ist.
der Kryos, der macht nichts in seinem Leben. Ja, das ist einfach nur eine faule Sau. Das ist absolut richtig.
Ach ja.
Fauler Hund.
Ich habe so viel an Droiden rumgeschraubt in letzter Zeit.
Ja.
Die Folge passt eigentlich mega.
Perfekt.
Ich würde sagen, ich lese mal unsere neuen Patronen vor und im Anschluss verkündige ich die Gewinner von unserem Gewinnspiel. Wir haben ja Tickets verlost. Dann sagen wir noch ein paar Sachen über die Events, auf denen wir in kürzester Zeit, in naher Zukunft, sagt man ja, nicht kürzerer Zeit, sein werden. Und wir kündigen eine Sommerpause an. Aber dazu gleich mehr. Jetzt zuallererst mal unsere neuen Patronen. Und das sind eine Menge. Ich lese mal die ganzen Astromechs vor, die eingetrudelt sind. Wir begrüßen Alexandros, Niklas, Jens, MC, RC1312 oder 1312. Wir begrüßen Mark, Nazgul, Jonas, Dussel, The Eldrick of Necroflame, Simon, Tim, Horizon und Justin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, dankeschön.
Ich bin persönlich enttäuscht, dass du nicht Nazgul gesagt hast, aber okay.
Dann begrüßen wir bei den Mandalorianern Alexandros und wir begrüßen 4 Datacron-Adepten.
What?
Moment.
3 neue und ein Upgrade.
Moment, hat Alexandros abgedatet? Der war doch gerade bei den Astromechs schon dabei, oder? Irre ich mich.
Nee, ist ein neuer. Also ja, krass. Dann gibt es 2 Alexandros scheinbar.
Da muss ein Nest sein.
Ja, die Welt ist klein. Ja. Bei den Datacron-Adepten begrüßen wir CPR, Star Commander 72, Sebastian und Dennis hat ein Upgrade gemacht auf Datacron-Adept. Wie abgefahren ist das
eigentlich? Saugeil.
Vielen lieben Dank.
Danke euch allen.
Vielen, 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 vielen Dank für eure zahlreiche Unterstützung. Also ich bin jedes Mal wieder geflasht, wie viele Leute neu reinkommen. Ich weiß, es gehen auch immer wieder welche. Ne? Es wäre ja noch schöner, wenn die alle bleiben würden. Aber ich bin unglaublich dankbar.
Richtig schön. Ich natürlich auch.
Und ihr natürlich
auch. Ja.
Ich bin noch viel mehr geflasht als du, weil es gibt anscheinend Leute, die wollen mich hören. Oder manchmal.
Ich wollte schon gerade sagen, was sagt man da?
Danke.
Jetzt zu den Gewinnern von unserem Gewinnspiel. Wir haben ja 3 Samstagstickets für die Project Area 51 verlost. Und gewonnen hat Ninjas Live. gewonnen hat außerdem Miriam und underscore me 21 VE 90 underscore.
Ich hoffe, das ist Glückwunsch.
Ich hoffe, den, ich weiß. Ich nenne sie Milena, so ist nämlich ihr Vorname. Herzlichen Glückwunsch.
Super.
Wir freuen uns darauf, euch zu treffen. Da sagen wir jetzt vielleicht mal ein, zwei Sachen noch zu dem Event, denn wir sind, wie gesagt, auch auf der Project Area 51 mit einem Stand relativ in der Nähe des Haupteingangs bei der Klönschnack-Ecke auf der anderen Seite sozusagen. Ne? Also ihr könnt eigentlich gar nicht über die Con laufen, ohne uns zu sehen. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, euch alle zu treffen. Ich habe wieder ein paar coole Props gerichtet und auch ein, zwei neue Sachen dabei. Das wird cool. Wir freuen uns auf tolle Kontakte und auch auf eine tolle Session auf der oder in der Klönschnack-Ecke, wo wir dann auch was aufnehmen werden. Da haben wir auch ein bisschen was vor.
Da merkst du, dass du im Norden
bist. Also ihr werdet auf jeden Fall Content von uns erleben.
Wo sonst gibt es Klönschnack-Ecken?
Ja, als in Kiel, ne? Also die Project Area 51, die ist in Kiel und eine sehr, sehr empfehlenswerte Science-Fiction-Convention. Kommt bitte auf jeden Fall.
Also ich bin dabei. Lohnt
sich. Und mit dem Code DATACRONS kriegt ihr auch noch 10% Rabatt auf euer Ticket.
Das ist korrekt.
Allerdings nicht an der Tageskasse. Das müsst ihr wenn dann schon im Internet machen, ne?
Geilo.
Also abgefahren.
Ich überlege mir auch zu kommen, ganz ehrlich. Oh, scheiße, ich bin ja dabei.
Also, wenn ich das so höre, komme ich auch.
Ja, du fliegst sogar her, glaube ich, ne?
Das ist der Plan, ja.
Ja. Wir sind dann tatsächlich eine Woche lang da oben im Norden und verbringen die Zeit da, weil wir schon ein Wochenende später ja im Outpost One in Dassau sind und da zusammen mit Saber Project ein kleines Event starten. Also Saber Project bietet da einen Workshop an. Ich glaube, die Tickets dafür sind inzwischen auch schon alle ausverkauft, wo ihr mit uns zusammen den Lichtschwertkampf lernen könnt. Und im Anschluss nehmen wir noch eine Podcast-Episode auf. Dafür gibt es noch Tickets, da kriegt ihr auch eine coole Führung. Geht am besten einfach auf die Website von dem Outpost One. Ich kann die Links auch nochmal in die Description hauen, damit ihr noch eine Karte kriegt. Wir freuen uns, euch da zu treffen.
Das wird so geil.
Wir werden in der Zeit selbstverständlich dann halt eben jenen Content produzieren. Aber ansonsten, dadurch, dass wir so viel on Tour sind, sind wir erstmal mit regulären Folgen durch. Für den Juli auf jeden Fall. Und nach der Tour werden wir eine kurze Pause machen. Und dann sind wir aber wieder da und am Start mit neuen Content für euch.
Das will ich doch hoffen.
Ein geschäftiger Sommer. Also das Päuschen danach haben wir uns dann auch wirklich verdient.
Ja, ja. Das wird viel, ja. Genau. Ich freue mich schon mega drauf.
Oh, ich muss noch Sonnencreme kaufen. Verdammt.
Ja, bitte, 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 weil ich habe, ne, wir haben Unterkunft am Strand. Oh, vielleicht gibt es ja Content von der Beachbar.
Ich hole mir einfach eine Senior Palpatino Sombrero.
Oh, das ist eine sehr gute Idee.
Guter Touch, ja.
Könnte auch noch mit runter.
Sollen wir mal übergehen in Kröers Trivia oder habe ich was Essentielles vergessen?
Klar, ich will den Jingle, hören.
Mein Körper ist bereit.
Das war gerade ein bisschen arg laut.
Als
RIP-Headphone-Users.
Kollege, ich master das doch danach noch. Also jetzt stell dich mal nicht so an. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, ich habe jetzt tatsächlich während der Folge nochmal umgeschwenkt, weil du ja über einen tapferen Astromektroiden berichtet hast und habe überlegt, ich möchte noch einen Astromektroiden als Kryos Trivia einbauen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr den Droiden möglicherweise kennt. Gesehen habt ihr ihn auf jeden Fall schon, ist auch eher ein Hintergrundcharakter. Ich poste mal ein Bild rein.
Ja, die Geschichte dazu kenne ich.
Die Geschichte kennst du, ne? Das ist R2KT, also R2KT. Und mit diesem Droiden hat es eine ganz besondere Geschichte auf sich, die ich gerne erzählen würde. Aber erstmal hier ein bisschen zur Lore von dem Droiden. Wir haben es hier mit einem knallpinken Astromech-Droiden zu tun, der ansonsten dasselbe Farbschema fährt wie R2D2, nämlich Silber, Weiß und statt Blau eben in dem Falle Pink. KT klingt so ähnlich wie Katie, ne?
Mhm.
Also wie der Name Katie ist auch gewollt. und ist ein Astromektroide, der schon in der republikanischen Navy gedient hat, und zwar in der 501. Legion. Teilweise auch zusammen mit R2-D2 sehen wir hier in dieser Clone Wars-Episode, in der beide Droiden zusammenarbeiten. Und haben da jede Menge Abenteuer erlebt. KT taucht immer wieder auf und ist tatsächlich auch der Republik extrem treu geblieben und hat danach nicht dem Imperium gedient, ganz im Gegenteil, sondern eher der Rebellion. Und später tatsächlich sogar dem Widerstand, wie wir hier auf diesem Bild sehen. Da sieht man KT unten rechts. Wir sehen den Droiden tatsächlich in mehreren Star-Wars-Werken immer wieder auftauchen. Meistens irgendwo im Hintergrund, meistens ohne eine große Rolle. Aber es ist so eine kleine,
ja, Easter Egg.
Wertschätzung, sag ich mal. Ein Easter Egg, ja. Ein ganz wunderschönes Easter Egg, wie ich finde.
Ein Kopfnicken.
Denn, wie bitte?
Ein Kopfnicken.
Ein Kopfnicken, ja, genau. Ne? Denn mit KT hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Der Gründer der Kostümgruppe der 501. Legion, die kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Die größte Star-Wars-Kostümgruppe weltweit. Seine Tochter, Katie Johnson, die ist im Alter von 6 Jahren mit einem bösartigen Hirntumor diagnostiziert worden. Die war ein unglaublich großer Star-Wars-Fan, eben genauso wie ihr Vater. Und ganz besonders begeistert von R2-D2. Und ihre Lieblingsfarbe war Pink. Und als sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat und sie das Bett dann auch nicht mehr verlassen konnte, hat sie gesagt, dass sie sich einen Droiden wünscht, der über sie wacht. So wie R2 über Padme. Und dieser Wunsch hat so viele in dieser Szene gerührt und bewegt, dass der R2 Builders Club in kürzester Zeit unter der Zusammenarbeit dutzender Freiwilliger weltweit haben die einen funktionsfähigen Astromektroiden für Katie zusammengebaut, in ihren Lieblingsfarben, nämlich Pink, und ihn R2KT genannt.
Genial.
Und tatsächlich wurde dieser Droide auch noch rechtzeitig fertig und stand dann in Katies Zimmer und hat in ihren letzten Tagen, so wie sie sich das auch gewünscht hat, tatsächlich über sie gewacht. Leider ist sie dann im Alter von 7 Jahren, also nur 1 Jahr nach der Diagnose, gestorben. Aber in ihren letzten Momenten war Katie bei ihr. Und nach ihrem Tod wurde Katie zu einem Symbol für Hoffnung, Mitgefühl, Fürsorge und auch für Zusammenhalt. Und der Droide besucht seitdem immer wieder Kinderkrankenhäuser, Conventions, Charity-Events. Inzwischen gibt es sogar mehrere R2KTs, also wir sehen auf auch Events hier in Deutschland immer wieder welche rumrollen, die Spendengelder akquirieren. Es gibt sogar eine 2007 veröffentlichte R2KT-Action-Figur von Hasbro, und alle Erlöse, die Hasbro damit gemacht hat, gingen damals an die Make-A-Wish Foundation. Und 2015 gab es sogar ein exklusives Hot Wheels-Modell von Mattel, also die haben ewig viel davon gemacht. Und in Star Wars haben sie 2008 schon, also auch 1 Jahr später, in The Clone Wars KT eingebaut. Das hat Filoni damals gemacht, als Hommage an die verstorbene KT eben. Und der Droide taucht in mehreren Clone Wars Filmen auf und später eben auch in den neuen Filmen, in den Sequels, wo er insgesamt 3 Cameos hat. Im Lego Star Wars Spiel kann man KT sogar spielen. Und Filoni hat dazu mal gesagt, R2KT ist unser Weg, den Fans zu zeigen, wir hören euch und wir ehren euch.
Ja, also ich heul nicht, ihr beide heult. Okay, dass das erstmal klar ist.
Wer schneidet hier Zwiebeln? Aber so ähnlich ging es mir auch, als ich die Doku von der 501. geschaut habe. Die war so, glaube ich, auf Netflix sogar. Da ging es ja auch, die machen ja auch generell viel Charity und sowas, und das geht einem schon an die Nieren. Ja. Und ich habe nicht mal Kinder, aber dann auch schon Pipi in den Augen.
Ist eine so.
Was ich auch noch ergänzend dazu sagen muss, ich habe schon einige Leute von der 501st gesehen, die auch so ein Patch von der irgendwo auf den, die haben ja alle auf ihren, wenn sie nicht im Kostüm sind, haben sie ja meistens irgendwie Jacken an mit Patches und alles, habe ich die auch schon öfter drauf gesehen.
Ja, es ist eine wunderschöne Geschichte. Natürlich ist es unglaublich tragisch, wie die Geschichte dann ausgegangen ist. Ne? Aber dass dieser Droide als wirklich starkes Symbol für Hoffnung und Menschlichkeit und Zusammenhalt dasteht. Ist einfach wunderschön.
Jetzt muss ich mir fast schon die Figur kaufen.
Also ich weiß nicht, ob man die noch gut erhält, aber ja. Und auf Conventions, wie gesagt, gibt es immer wieder einen R2KT, der rumfährt und Gelder sammelt. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe, weil ich halt die Geschichte dahinter kenne. Und ihr kennt sie jetzt auch. Und mit diesem schönen Gedanken an R2KT verabschieden wir uns und freuen uns schon darauf, euch in Kiel auf der Project Area 51 oder danach vielleicht auch in Dassau im Outpost One zu sehen. In diesem Sinne, bis bald. Krüers out.
Ciao, ciao.
Tschaußen. We'll be right back.